Es ist soweit.
Die Pille für den Mann.
Die Pille für den Mann.
Krass, bringe mal.
Weichstiefel an. In the house, house, house.
Ja, bevor wir gleich über das Elend sprechen, was wir alle heute Nacht gesehen haben, müssen wir erstmal, ja, Folgendes tun. Hallo sagen. Und zwar, Micky die Mike Stiefelhagen dreht gerade heftige Runden zu Fuß. Zu Fuß. Rund um den Hockenheimring mit der Kamera in der Hand und versucht von Sheldon van der Linde und wie sie alle heißen, die da um den Titel mitfahren, irgendwelche vernünftigen, sinnvollen O-Töne zu finden. Nicht sowas wie, oh Carsten ist mit dir Kart gefahren. Ja, keine Überraschung. So, aber Überraschung ist das Stichwort. Wir haben heute einen Gast und ich freue mich wahnsinnig und das meine ich jetzt ernst. Also, stellt euch mal Folgendes vor. Du kommst als alte Fernsehnase, das bin ich in diesem Falle, also alte Fernsehnase, kommst du zu RAN. So, Roman habe ich da gefunden. Adoptiert. So, und dann gab es noch einen jungen Mann, der nicht mit diesem klassischen, das hat der hier von DSDS, was soll das denn, sondern der mit offenen Armen und offenen Augen und vor allem offenen Ohren auf mich zuging. Der Mann ist zuständig für Festhalten, die Webshow. Guckt ihr wahrscheinlich immer dienstags. Guten Morgen Football. Letztes Mal hieß sie noch anders, hieß sie nur RAN Webshow. So, und gemeinsam mit seinem Kollegen Daniel hat der da komplett was auf die Beine gestellt, was Internetfernsehen angeht, wirklich seinesgleichen sucht. Und mit ihm war ich unter anderem in London. Und wenn aus Kollegen Menschen werden, die plötzlich ihre, also ich darf ihn jetzt auch auf seiner Privatnummer anrufen, denn er hat auch Sachen mitgebracht bekommen aus Boston, so Hardcore-Angler, ne? Da geht man gerne auch mal, obwohl ich da sonst nicht reingehen würde, in Bass Pro Shop. Und es ist nicht nur ein Kollege, es ist ein Freund und jetzt ein tosender Applaus. Jetzt würden eigentlich Schlüpper fliegen. Sind keine Schlüpper da. Also hier schon bei mir zu Hause, aber es macht jetzt keinen Sinn, auf den Rechner meinen eigenen Schlüpper zu fliegen. Stellt euch einfach einen tosenden Applaus vor. Die Menge rastet aus. Dominik Kaiser ist in the house. Guten Tag.
Hallo und was für eine schöne Begrüßung. Ich habe vor Freude meinen eigenen Schlüpper auf den Bildschirm geworfen.
Das ist gut.
Ein Traum.
Ja, wer die Webshow kennt und wer die Webshow noch von damals kennt, als es noch ein bisschen Guerilla-mäßig unterwegs war, weiß, du bist ja bekennender Trash-TV-Fan. Also du bist ja eigentlich Gründungsmitglied des Bauer sucht Frau-Fanclubs.
Ja, ist korrekt. Also wenn es einen gibt, dann bitte meldet euch. Ich trete ein.
Ja, das liebe ich in dir. Du, also der penetrante Peter. Ich liebe diese Wortspiele in dieser Sendung. Und was haben wir in der Webshow schon gelacht? Großartig. Jetzt leider, das muss ich auch ganz deutlich sagen, muss ich mich immer von zu Hause einwählen. Das heißt, der Spaß im Studio, der geht mir völlig ab. Aber ich sehe dich ja wenigstens bei RAN ab und an durch die Gänge laufen, wenn du RAN.de machst und den jeweiligen Netman betreust und fütterst mit Informationen. Heute fütterst du uns auch mit Informationen, denn, das müssen wir ja auch ganz deutlich mal so sagen, du bist ja schon eine Legende. Also du hast ja nicht nur bei RAN gearbeitet, du hast bei den Eisbären Berlin gearbeitet und auch beim Berliner Fußball.
Ja, da werden einige schlucken, ja. Journalist darf man das ja auch sein. Ich bin seit meinen Kindheitstagen bekennender, großer Fan von Hertha BSC und durfte dort auch arbeiten in der Presseabteilung und aufsteigen mit den Jungs zusammen. Das war sehr schön. Also daher.
Du warst der Grund, dass sie aufgestiegen sind.
Nee, so weit würde ich nicht gehen, aber es war schön dabei zu sein, um es mal so zu sagen.
Und wir haben auch gleich die erste Sprachnachricht, denn du warst ja auch dabei und ich habe mich sehr gefreut. Ich habe die Sprachnachrichten, also vielen Dank nochmal an alle da draußen, das sind wirklich Hunderte. Und viele waren schon am Spekulieren, wer es denn sein könnte. Und einer hat es tatsächlich erraten. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, die Frage, die macht wahrscheinlich gleich eine 10-Minuten-Geschichte aus, denn dieser Moment mit Herrn Kaiser wird heute nicht nur das Titelbild der jeweiligen Folge sein, sondern auch einer der Momente, wo ich dich wirklich schätzen und vor allem lieben gelernt habe, denn wir beide waren Kellerkinder. Ich drücke jetzt mal auf Play.
Moin, hier ist Thomas aus Hamburg. Ich habe eine Frage an Herrn Dominik Kaiser. Es gab ja ein langes Video von dir mit Carsten in London, hinter und vor allem unter den Kulissen des Stadions bei RAN und bei der Bild. Ich wollte mal fragen, wie kam es dazu und wie war das so? Grüße.
Ja, du hau raus, werf mich vom Bus, der Mann, der sich nicht an Regeln hält.
Ja, genau so war das im Prinzip, aber das war ja das, was so schön gemacht hat. Wir standen im Wembley unten auf dem Feld Und ich hatte die Idee, lass doch mal durch die Katakomben gehen, weil es ja eigentlich ein Fußballstadion. Wie läuft das denn hier ab in London? Wo sind die Teams? Wo kommen die lang? Und dachte, wir gehen so 2 Meter und du erzählst mir da ein bisschen was. Was du aber machtest, war, du, wir gehen jetzt los. Und wie selbstverständlich, da stand Ordner rum, da stand Sicherheitspersonal. Wir sind einfach losmarschiert. Ich habe gefilmt und du hast angefangen zu reden und dann ging es ab. Und wir haben das beide nicht hinterfragt und das war auch sehr gut so, dass wir es nicht hinterfragt haben. Und sind wie jetzt King Charles einfach durchs Wembley marschiert, ohne dass wir
Es war
nur
unser
nachgedacht
Haus.
haben.
Es
Ja, es
war
war,
unser Haus.
in dem
Also ihr müsst
Moment war
es
es
so sehen.
unser Haus.
Dominik und ich haben die Akkreditierung vor dem Spiel nicht auf den Rasen. Das ist ganz, ganz wichtig. Da steht eurem Schild und dürft ihr nicht.
Am Rasen, genau.
Am Rasen dürfen wir gucken. Und Dominik guckt mich an und sagt, ja, können wir denn hier? Ich sage natürlich, also was sollen sie jetzt machen? Also es ist ja nicht Nordkorea, die nehmen uns schon nicht die Kamera weg. Und dann stand da die Instant Replay Booth. Und ich habe zu Dominik gesagt, ich mache jetzt mal den Vorhang hoch, das gucken wir uns mal an.
Stimmt, du bist da reingekrabbelt sogar.
Und dann haben wir da drin, da habe ich erklärt, was ich sehe. Und dann kam Herr Kaiser auf die glorreiche Idee und sagte, Mensch, guck mal hier und so, wie sauber und ordentlich diese Linien gezogen sind. Und ich habe ihm dann gesagt, ja, dafür gibt es Schablonen. Und dann guckt er mich mit großen Augen an und ich habe gesagt, die zeige ich dir jetzt mal, weil wir gehen jetzt mal in die Katakomben. Und dann stand da ein Sicherheitsmann, der uns nicht reinlassen wollte. Also er fragte und ich habe ihn mit völliger Selbstverständlichkeit überzeugt, dass wenn ich durch den einen Tunneleingang rein und rausgehen kann, ich natürlich auch durch den anderen Tunneleingang raus. Nein, kann man nicht. Und dann standen wir komplett in der Technikabteilung. Wir haben Ersatz-Goalposts gesehen und vor
Ja.
allem, wir haben, und das ist ja das Schöne, Wembley-Rasen ist ja so ein heiliger Rasen. Wir haben Rasenproben angefasst, illegalerweise, inklusive der Probelackierung und so weiter und so fort. War mega spannend. Ich bin ja wieder in Wembley. Ich werde nochmal gucken, ob ich diese Katakomben wieder betreten darf.
Ich kann mich noch auch noch an eine andere Situation erinnern. Es war sehr schön. Wir sind da so lang marschiert und uns guckte so ein relativ stämmiger Ordner. Einmal hat er gezuckt und links rüber und man hat gesehen, aber der muss seinen Job nicht gemacht haben. Der hat einmal geguckt und man hat gesehen, dass er gedacht hat, ah, scheiß drauf.
Ja.
Lass sie einfach. War
Böse
schön.
gucken für 2,50 hilft meistens.
Ja.
Ja, und wir sind jetzt ja in ein paar Wochen wieder in Wembley. Du ja leider nicht.
Nee,
Ich habe
leider nicht dieses
meinen
Jahr.
Wunschzettel ausgefüllt, auf mich hat wieder keiner gehört.
Ja, aber ich darf das erzählen. Ich bin dafür wahrscheinlich in München im Stadion. Von daher, der Tausch war auch okay. Also.
Ich bin natürlich nicht in München im Stadion, das machen ja andere, deswegen ist das für mich jetzt kein schöner Tausch. Ich weiß ja nicht, mit wem ich da in London durch die Katakomben laufe, aber ich werde da natürlich wieder durch die Katakomben laufen. Denn es ist, ihr müsst euch das wirklich vorstellen, ihr seht immer nur ein Stadion. Und Wembley ist ja nun mal ein riesengroßer Komplex. Der ist noch größer als, also Tottenham ist dagegen wirklich so mitten in die Stadt gebaut. Wembley ist ein altes Stadion, was gewachsen ist. Und diese Katakomben sind unglaublich riesig. Lustig ist, in diesem ganzen Stadion ist ja Rauchverbot. Und wenn du durch diese Katakomben gehst, wo Busse rein, also da passen Busse rein. Und zwar, wenn ich sage Busse, dann meine ich nicht einen, sondern mehrere Busse.
Ja, die stehen auch da drunter. Also, das ist nicht
Techniklaster.
ungewöhnlich.
Alles voll. Und da gibt es einen Raum, der ist, ich würde sagen, so groß wie eine Turnhalle. Das ist der Müllraum. Und ich wollte mir mal angucken, ohne Kamera. Als ich bei der Vorbesprechung da war, habe ich gedacht, das interessiert mich jetzt mal. Alter, wie viel Müll fällt denn hier an? Weil diese Tore waren riesig. Dann habe ich die Tür in dem Tor aufgemacht und fand den inoffiziellen Raucherraum der Security, Mitarbeiter, Köche. Da standen alle möglichen Leute drin und rauchten und ich habe gedacht so, hä? Wie jetzt? Ja, also wenn ihr in Wembley seid, ihr müsst nur den Müllraum finden. Kommt ihr nicht hin, aber das ist dann der inoffizielle Raucherraum. Wird natürlich wieder ein Video geben, aber wir sind natürlich nicht hier, um über alte Zeiten zu sprechen. Sondern, und du hast es auch mitbekommen, Dominik Eberle. Großes Thema die letzten Wochen. Also, das war nix. Sagt
Nee.
er selber. Und ich habe eine Sprachnachricht genau zu diesem Thema, denn er selber geht mit der Situation um und sagt: Ja, das war ein beschissener Tag von mir, ich gebe aber nicht auf. Und dann kennen wir ja alle diese berühmt-berüchtigten Internet-Trolle und dazu haben wir eine großartige Nachricht, die liebe ich. Also wirklich vielen herzlichen Dank dafür. Das ist genau das, was Kaiser und ich denken und deswegen drücke ich jetzt auf Play.
Also morgen Mike, morgen Carsten, morgen Überraschungsgast für Freitag. Also jetzt ist ja Dominik entlassen worden, Eberle. Und ich habe mir jetzt noch mal ein paar Kommentare durchgelesen. Da geht mir richtig der Gaul durch, wenn ich das lese. Denn die Memes, die Head One Job, ja, mein Gott, hat er halt verkackt. Das weißt du selber am besten. Aber hey, an die ganzen Internetrolle, ihr super Rambos, ihr Top-Menschen, macht's besser. Habt ihr es geschafft in die NFL? Nein, habt ihr nicht. Ihr sitzt zu Hause auf eurer Couch, guckt euch's an und habt die große Fresse. Ihr seid genauso wie 80.000 Bundestrainer, die dann sagen, oh ja, das musst du so machen. Macht's einfach besser. Versucht. Ist scheiße passiert, munterputzen. Der Junge wird seinen Weg gehen. Und er hat es wenigstens in die NFL geschafft, was diese ganzen Internet-Rambos und Internet-Trolle nicht geschafft haben. Spielt weiter Madden und verkackt es da. In diesem Sinne, schönes Wochenende.
So, deutlicher kann man das nicht sagen. Also spricht mir aus der Seele, muss ich ganz ehrlich, also wirklich ganz ehrlich sagen. Denn das, was ich alles im Internet gelesen habe, persönlicher geht's nicht, muss man nicht machen.
Ja, ich finde auch, das ist ein sehr, sehr guter Beitrag. Ich muss aber trotzdem ein bisschen schmunzeln, weil niemand so schön schimpfen kann wie Leute mit sächsischem Dialekt. Es ist herrlich, ihm zuzuhören. Aber er hat natürlich total recht und ich will mal auf das Ende Bezug nehmen, weil er sagt ja, er hat es wenigstens in die NFL geschafft. Nee, also das wenigstens würde ich streichen. Ne? Der Typ hat es in die NFL geschafft, als Kicker, als Junge ursprünglich aus Deutschland. So, das ist doch eine Riesenleistung und ich finde das total angenehm. Ich habe das Interview gelesen, was Mike gemacht hat. Der ist ja total selbstreflektiert und er weiß auch, dass er nicht gut war in dem Spiel und ordnet das für sich ein und hinterlässt da auch kein böses Blut und die haben mich jetzt rausgeschmissen, die sind alle bescheuert. Nein, der weiß genau, wie das Geschäft läuft und nimmt das für sich an und wird da seine Lehren draus ziehen. Und von daher, der Junge ist total klar im Kopf, kann das für sich einordnen. Und denke auch, der wird seinen Weg weitergehen. Und selbst wenn er zu Ende ist, ja mein Gott, wie viele Leute schaffen es denn in die NFL? Wie viele? Also von daher, die Trolle sollen auch mal wirklich Ruhe geben.
Du, es ist immer, kenne ich ja selber, also es gibt immer, doof. Ja, ist ja gut und schön. So, sind wir alle doof. Aber, und das ist das Schöne, ich durfte ja beim Super Bowl neben Dominik Eberle und seinem Papa sitzen. Zwei so bodenständige Menschen, zwei so nette Menschen. Und der wird seinen Weg gehen. Das wird irgendein Team geben. Es gibt meiner Meinung nach, nur gucken wir mal auf die Stats bei den Houston Texans, das war extrem zuverlässig. Jeder kann mal einen schwarzen Tag haben. Kennt ihr alle. Also ich kenn's. Ja. Habe ich auch schon mal verhaspelt im Studio und so weiter und so fort. Das kann passieren. Und genauso ist es halt auch bei einem Kicker. Wir müssen immer eine Sache klarstellen. Du kommst da rein und ich will jetzt nicht irgendwie andere Leute vom Bus werfen. Lassen wir die Nachricht von Dominik, dass er für sich entschieden hat, so und so. Ich möchte nur eine Sache nochmal betonen. Du kommst da rein, der Longsnapper, der Holder, alles ist, das ist eigentlich ein Abstimmungsapparat, der wochenlange Einstimmung und Training braucht. Hat er ja nicht. Deswegen alles gut. Der wird seinen Weg gehen. Das weiß auch jeder NFL-Coach, was er kann. Und wenn es irgendwo eine Vakanz auf dem Kickerposten gibt, also gibt es so Justin Tucker und so, die werden auch nicht ewig kicken, dann wird sein Telefon klingeln und dann sehen wir ihn wieder. Und das finde ich auch das Schöne. Man muss einfach wirklich mal ganz deutlich sagen, der Junge hat seinen Weg gemacht und der Weg wird noch weitergehen. Punkt. So, das war das. Dann haben wir natürlich noch eine Frage, eine sehr eklatante Frage, die wir vorne vor gleich klären müssen. Es geht um unsere Tour.
Hallo Carsten, hallo Mike. Hier ist Andreas aus Erftstadt. Ich höre gerade eure Folge von letzte Woche Freitag. Ich hänge ein bisschen hinterher. Und habe mir die Frage gestellt, ob auf eurer Tour der Roman auch bei allen Städten dabei ist, also auch in Köln, was mich sehr freuen würde. Und dann würde ich doch vorschlagen, in Köln gibt es im Catering statt Pfefferminztee ein leckeres Kölsch. Ich freue mich auf die Tour und auf euch und haut rein.
So, wer Roman kennt, weiß, es ist nicht ein Kölsch. Das sind ja für ihn nur Reagenzgläser, die er mal kurz wegatmet. Also Roman ist natürlich bei jeder Stadt dabei. Wir sind das Trio Infernale. Wenn wir nächstes Jahr noch weiter südlich als Stuttgart kommen sollten, also zum Beispiel nach München, falls das der Fall sein sollte, wird natürlich auch dieser junge Mann, mit dem ich gerade spreche, kurz mal auf der Bühne ein fröhliches Hallo von sich geben. Denn es sind natürlich noch weitere Städte bis zum Super Bowl geplant, aber wir planen halt. Und durch Corona haben natürlich gewisse Leute wie Olli Mörs oder so, ich weiß nicht, was der macht, aber der hat irgendwie immer Vorrang bei so kleinen Hallen. Ich weiß auch nicht, warum. Keine Ahnung. Die holen das jetzt alle nach und deswegen ist es relativ schwierig, da irgendwie jetzt auf dem Stegreif mal eben kurz die passende Location zu finden. Aber wir sind da fleißig dran. Passende Location, gestern Nacht. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, also wirklich, ich drücke einfach auf Play.
Moin Carsten, moin Mike, der Daniel aus Remscheid hier. Ich bin ja wirklich niemand, der eigentlich immer das Negative sieht, aber seien wir mal ganz ehrlich, nach dem Spiel habe ich eigentlich gehofft, dass sie beide verlieren. Was war das?
Moin Männer, ich sehe gerade hier das Thursday Night Game, Colts, Broncos, und da soll noch mal einer sagen, dass Field Goals kein Spiel entscheiden können, wa? Das ist das Geile. Das ist ja Fußball. Oh, schön. Ja, ich wünsche euch einen guten Podcast heute. Freue mich schon drauf nachher. Ein Thema wird bestimmt Dominik Eberle sein. Ja, tut mir echt leid für den Jungen, ne? Ja, und ansonsten freue ich mich aufs Wochenende. Samstagabend schön Red River Showdown. Da brenne ich drauf, die Longhorns. Ja, und dann am Sonntag wieder schön 15 Stunden bei euch, ne? Ja, dann bis dann.
Ja, Kicken ist wichtig. Also, du gibst 250 plus Millionen aus für einen Quarterback, der noch keinen Snap für dein Team gespielt hat.
Das ist
wirtschaftlich. Es gibt immer dieses Probezeit, das hattest du sicherlich damals bei Hertha auch. Also sie haben ja nicht gesagt, so kommen Sie mal rein, Sie sind die geilste Katze, Sie kriegen einen langfristigen 10-Jahres-Vertrag und wenn Sie gehen, können Sie auch ein Tor mitnehmen. Also ich verstehe es nicht.
Nee, die Probezeit hatte ich übrigens auch bei Ran, aber das hat keiner gemerkt, dass ich immer noch da bin, von daher.
Das ist wie bei mir.
Ja, also grausam, also wirklich absolut grausam. Das, was ich gesehen habe, war schlimm. Also ich gebe das zu, ich bin eingeschlafen während des Spiels und war froh darüber. Sonst ärgert man sich ja immer, wenn man so ein Night Game mal verpennt. Aber es war echt schlimm. Also meine Fresse. Ich konnte die Broncos-Fans verstehen, ich habe es heute Morgen dann gesehen, dass die schon während der Overtime das Stadion in Scharen verlassen haben. Und ich wäre auch gerannt. Also das konntest du ja keinem anbieten. Ja, klar, es gibt Freunde von Defensiv-Football und schöne Schlacht, aber das war Slapstick. Das war, so sollte Football nicht sein.
Ja, dann müssen wir natürlich, wenn wir über dieses Spiel sprechen und bevor wir anfangen hier und rechts und links und oben und unten und wer kickt und warum und was macht Russell Wilson alles falsch, müssen wir natürlich erstmal über den Elefanten im Raum sprechen. Receiver kriegt wirklich harten Hit und dazu haben wir auch eine Sprachnachricht. Ja.
Moin Mike, moin Carsten, hier der Vikings-Fan aus Münster. Ich habe gerade die Verletzung vom Colts-Receiver Heinz gesehen und ja, ich muss sagen, nachdem Tua die letzten beiden Wochen schon gestruggelt hat und das jetzt wieder passiert ist, frage ich mich, woran es liegt. Wurden die Tackles härter? Wurden die Helme dünner? Sind die Coaches unverantwortlicher? Sind die Ärzte schlechter? Woran liegt's? Oder brauchen wir einfach die neuen Helme, weil es ganz normal ist, dass der Sport sich weiterentwickelt?
Hallo Carsten, hallo Mike, hallo liebe Pillenarius, der Andreas hier aus Duisburg. Ja, Bill Belichick hat jetzt vor kurzem ein Statement rausgehauen, was den Dolphins wahrscheinlich gar nicht munden wird. Und zwar hat er zum Thema Concussion-Protokoll gesagt, dass wenn ein Spieler nicht richtig fit aussieht, er nicht mehr spielen lassen würde. Was denkt ihr über diese Sache, was er gesagt hat? Liebe Grüße aus Duisburg, macht weiter so, geiler Podcast. Und ja, ich bin leider erkältet, trotzdem wollte ich mich melden. Ciao.
Ja, leicht verschnupft sind wir doch alle. Wer vor Wochen zugehört hat, Bill Belichick ist NFL-Trainer. Ich war nur Trainer in Deutschland. Ich habe es genauso gehandhabt. Spieler, die zum Beispiel einen Autounfall hatten, ihr kennt die Geschichte schon. Airbag-Aufgang, Coach, du spielst bestimmt nicht, mein Freund, setz dich auf die Bank und alles ist gut. Du hast eine Verantwortung. Bill Belichick ist ein Coach, der nichts mehr zu beweisen hat. 400 Spiele. 400 bei den New England Patriots. Dem machst du kein X mehr für ein U vor. Und der hat eine andere Herangehensweise. Man sagt immer, ja, Patriots Way, Patriots Way. Aber in dem Falle, und das hat man oft genug gesehen, über die letzten Jahre. Spieler geht zu Boden, steht wieder auf. Und was macht Bill Belichick? Geht zum Assistant Coach und sagt, nimm dem den Helm weg. So musst du es auch machen. Um jetzt die Verletzungssituation von gestern klar zu machen, es ist eine Kollisionssportart. offiziell keine Kontaktsportart. Kollisionen. Und Kollisionen wird es immer geben in diesem Sport. Und da wird immer einer mal mit dem linken Auge sich in die rechte Hosentasche gucken können. Das weiß auch jeder. Genauso wie du weißt, dass wenn du Formel-1-Fahrer bist, kann es sein, dass du irgendwann das Auto mal irgendwo in die Bande stellst. Dieses Risiko ist dir bewusst. Und auch ein Heinz weiß das, wusste das. Und natürlich, wenn er einen harten Hit kriegt, und da gehört auch immer ganz viel Pech dazu. Denn wie kriegst du den Hit? Wie ist der Impact auf den Helm? Die Helme, wenn ich meinen alten Helm, der hier im Regal steht, sehe, Entschuldigung, das war ein bisschen Plastik mit ein bisschen Gummi drin. Mehr nicht. So. Dann kam irgendwann das Luftkammernsystem. Riddell Air hieß das Ganze. Da hattest du so eine, müsst ihr mal gucken, bei alten Spielen fassen sich die Leute oft ins Ohr und drücken so. Da ist eine Pumpe drin. Inzwischen hast du Helme mit tektonischen Plattensystemen, wo der Stoß um den ganzen Kopf verteilt wird. Aber jeder Helm hat natürlich irgendwo eine Stelle, wo der Impact direkt auf den Kopf kommt. Und das gehört zu diesem Sport dazu. Die Kunstrasen zum Beispiel, da wird Dominik auch das ein oder andere schon gesehen und gelesen haben, sind inzwischen so, dass sie gepolstert sind unten drunter, dass wenn du auf den Boden fällst, dass es nicht so hart ist und. Aber, und das kennst du auch, die meisten Unfälle passieren zu Hause und dann ist es meistens eine Kleinigkeit, die ganz, ganz schlimm ist. Und genau so ist es auch beim Football. Wenn du einen Hit kriegst, ist alles gut. Manchmal kriegst du halt einen Hit, der kommt an der Stelle vom Helm an, wie bei Tua jetzt auch hinten, wo halt nicht die massive Polsterung ist. Und damit muss man aber, und das weißt du, wenn du Football spielst, damit musst du rechnen.
Ja, also ich nehme auf die Sprachnachricht nochmal Bezug. Ich finde nicht, dass die Hits sich verändert haben oder so. Das ist genauso hart wie in den letzten Jahren. Und wie du sagst, es ist eine Kollisionssportart. Ich habe aber das Gefühl, was gut ist, dass das Thema Concussion jetzt gerade durch den Fall Tua noch mehr auf dem Tisch ist und dass man deswegen noch mehr darauf achtet. Ne? Dieser Heinz-Hit, das wäre halt eine in Anführungsstrichen normale Concussion gewesen, wie in fast jedem anderen NFL-Spiel auch. Aber das Thema ist jetzt halt noch mehr präsenter auf dem Tisch und dadurch achten halt auch alle mehr drauf, was gut ist. Generell bin ich da auch bei Bill Belichick. Also wenn ein Spieler angeschlagen ist und offenbar Koordinationsschwierigkeiten hat, dann darf der nicht wieder aufs Feld, ne? Ich finde, das ist aber ein Thema, das führt ganz weit. Da spielen ja noch andere Dinge eine Rolle, ne? Vertragsoptionen, wie viel Catches kann er machen, kriegt er noch einen Bonus und so. Das sind eher so Überlegungen, die aber in der Liga stattfinden sollten, ob man nicht mal sagt, okay, wenn eine Concussion vorliegt, dann darf das keine Rolle spielen am Ende, ne? Aber das ist dann so ein weitreichendes Thema. Ich glaube, da müsstest du eine eigene Sendung zu machen.
Definitiv, denn jeder kennt den Film an jedem verdammten Sonntag, Shark, gespielt von Lawrence Taylor, liegt da und sagt, ey Coach, ich muss aber, weil Prämie, du hast eine Gehirnerschütterung, ja, aber Prämie. Das ist halt genau der Punkt, dieses Prämiensystem ist gut, weil es natürlich die Spieler motiviert, aber in solchen Situationen ist die Motivation dann natürlich fehl am Platze. Ich habe selber Football, weiß ich nicht, 3, 4 gehabt. Und eine tatsächlich beim Autorennen, 24 Stunden, Auto auf Öl ausgerutscht, da aufs Dach gelegt, war nicht gut. Konnte ich mir auch, also war wirklich nicht schön. Und Gott sei Dank hatte ich damals einen guten Teamchef. Ich hatte eine tolle Freundin damals, die Tanja, die dann gesagt hat, hier ist gar nichts mit Fahren. Du legst dich hinten ins Auto, ich bringe dich jetzt nach Hause. Und dann habe ich wirklich eine Woche lang sehr ruhig, die ersten Tage sogar tatsächlich komplett im Dunkeln gelegen, weil jeder Lichtimpuls wehtat. Und das ist halt genau der Punkt. Wir unterschätzen das immer. Und wenn ein Tour, ich bin kein Arzt, werde ich auch nicht sein, auch wenn ich einen Doktortitel habe, aber der ist gekauft, ist ein anderes Thema. Dominik Kaiser kennt die Geschichte, dann erzähle ich euch die Geschichte auch. Also damals, als Herr von und zu Gutenberg dieser Doktortitel war, habe ich Radio gemacht und wir haben dann uns einfach gedacht, es wäre doch schön, wenn wir uns alle morgens, inklusive Wettermann, Verkehrmann, mit Doktor ansprechen könnten. Und dann haben wir uns Doktortitel gekauft. Die waren nicht teuer, die haben $50 oder $55 gekauft. Und die kann man wirklich in Deutschland eintragen lassen. Habe ich nicht gemacht, hängt hier noch, sollte ich mal machen. Stell mal vor, so Durchsage auf dem Flughafen. Dr. Carsten Spengemann, bitte zu Gate G8. Wie dumm die Leute gucken würden. So, egal. Also
wäre übrigens ganz kurz, wäre auch übrigens eine schöne Bauchbinde für Sonntag. Dr. Carsten Spengemann, Kommentator.
Schaffe ich es noch bis zum Abflug nachher zum Amt zu gehen? Ich glaube, das dauert aber ein bisschen länger. Gut, also ich bin kein medizinischer Doktor. Übrigens, dieser Doktortitel, den ich gekauft habe, alle mal festhalten. Doktor der Religion. Jetzt kommt ihr. Ja, ich konnte mir da was aussuchen. Habe ich da das Kreuz hingemacht. Wirtschaftswissenschaften fand ich lächerlich, weil da habe ich ja gar keine Ahnung. Also Wirtschaft kenne ich, gehe ich rein, bestelle ein Bier und fertig. Aber das ist ein anderes Thema, dafür brauche ich keinen Doktortitel. Ich bin kein Arzt, aber basierend auf dem, was ich mit meinem Schädel erlebt habe und mir einer gesagt hätte, du setzt nach 3 Tagen wieder den Helm auf und du setzt dich wieder ins Auto, hätte ich selber von mir aus gesagt, geht nicht, kann ich nicht. Der Druck auf diesem Schädel, also so viel Tabletten und so viel Schmerzmittel kannst du gar nicht nehmen. Da winkt die Niere mit der weißen Flagge. Das funktioniert nicht. Und dass ein Tour dann sofort wieder spielt. Oder auch, denken wir mal an letztes Jahr mit Patrick Mahomes, sind natürlich wirtschaftliche Faktoren, weil du willst natürlich das Spiel gewinnen. Natürlich, klar. Ein Tour Tango Vailoa ist das Gesicht dieser Franchise. Punkt 1 will Mr. Ross gewinnen. Punkt 2 will Amazon im Donnerstagspiel nicht Teddy Bridgewater sehen, sondern sie wollen Tour Tango Vailoa sehen. Und da kommt dann halt genau das zum Tragen und das ist genau der falsche Weg. Deswegen würde ich mir wünschen, dass diese NFLPA, die Player Association, da vielleicht einen ganz anderen Stellenwert bekommt in solchen Momenten. Und das ist, und das meine ich ernst, wirklich immer regional, also das kannst du ja machen, 4 Ärzte über die ganzen USA verteilt, absolute Hirnspezialisten gibt, wo du dann hin musst, wo du auch hingeschickt wirst, hingeflogen wirst und wo sichergestellt wird, dass dein Schädel wirklich nicht in Mitleidenschaft gezogen ist. Aber vielleicht hört einer bei der NFL zu oder vielleicht hört jemand anders zu und sagt, oh, die Idee finde ich super, dann ruft mich an. Ich mache das gerne. Bin Berater hier jetzt. So, was ich noch viel schader finde, geht das? Nein.
Ja, nee, eigentlich nicht, aber mach weiter.
Okay. Also was ich schade hoch 2 finde, mein persönlicher Lieblings-O-Liner hat sich leider das Bein gebrochen auf Seiten der Denver Broncos Nummer 72, Garrett Bowles. Wenn ihr jetzt sagt, Moment mal, sagt mir irgendwas. Ja, das war der, der König der Löwen beim Draft gespielt hat, der mit seinem Baby auf die Bühne gegangen ist und das Baby so in den Himmel gehalten hat, wie bei König der Löwen. Geiler Typ, ich liebe seine Interviews, ich liebe sein Play, aber ja, auf das müssen jetzt die Broncos erstmal ein bisschen verzichten. Macht das für Russell Wilson nicht leichter, aber, und da müssen wir jetzt auch drüber sprechen, Dominik, das war ja jetzt mal gar nichts. Also Russell Wilson, die kurzen Pässe, so auf 7, 8 Yards, die waren genau. Alles andere darüber war ja so oft Target. Und da kannst du mir nicht erzählen, da ist der Coach schuld, weil du musst den treffen.
Nee, ich habe mal tatsächlich nachgeguckt. Wilson hat nur 2 von 14 Pässen, die über mehr als 10 Yards gingen, an den Mann gebracht. 2 von 14. Das ist ja erschreckend für einen Quarterback. Erstmal mit dem Gehalt und eigentlich auch der Qualität.
Vor allem symptomatisch, fand ich. Ja. Schiedsrichter pfeifen das Play ab. Wilson steht noch, hat den Ball in der Hand und will trotzdem zu seinem Passempfänger werfen. Und selbst den, bei einem der war frei und abgepfiffen, kein feindlicher Impact, kein Druck. Und selbst den hat er überworfen. Russell Wilson hat uns in Seattle begeistert. Er hat Fans zu diesem Sport gebracht. Das muss man ja auch ganz deutlich so sagen. Aber das läuft ganz und gar nicht runter.
Ich finde, der klickt überhaupt nicht mit dieser Offense. Da gibt es keine Verbindung. Und ich finde ganz entscheidend dafür, wenn man sich das anguckt, ist das letzte Play bei 4th-and-1 in der Overtime.
Ja.
Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast.
Ja, aber ich habe es mir ganz angeguckt.
Genau, du hast es dir ganz angeguckt. Er spielt ja den Ball, er will unbedingt, dass Cortland Sutton den Ball fängt. Der kommt ja von links so rein. Und wenn man die Hinterperspektive sieht, das könnt ihr euch, bei Twitter gibt es, glaube ich, das Video, könnt ihr euch das nochmal angucken, dann sieht man, dass von plötzlich rechts ein Receiver reinschießt, und zwar der Kollege KJ Hamler. So, und wenn man sich das komplett anguckt, der ist komplett blank, der ist völlig frei in einem Moment, in dem der in die Endzone rennt, und du siehst aber, dass Russell Wilson ist völlig fokussiert auf links. Wann kommt Sutton? Und du siehst, Sutton ist nicht frei und er spielt den Pass trotzdem. Er orientiert sich gar nicht. Da würde ich eher dich fragen als Experte.
Tunnelblick.
Tunnelblick, und das ist vielleicht ein Zeichen, dass er der restlichen Offense nicht vertraut, oder ist es einfach typisch dafür, dass der sich einfach nicht wohlfühlt da drin und sich jetzt schon festgelegt hat, ja, Sutton ist die einzige Option, die ich habe, und sieht gar nicht, also ich war erschrocken, Hamler war so frei, wenn er den Ball dahin spielt, gewinnen die Broncos das Spiel, dann war es immer noch ein Kackspiel, aber am Ende kann man sagen, ja, das ist halt die Qualität eines Russell Wilson, da hat er den Blick und gewinnt uns das Ding dann doch noch am Ende. Aber so, muss man sagen, hat er das Ding eigentlich weggeworfen in dem Moment.
Ja, vor allem 4-1. Also Melvin Gordon hatte plötzlich keine Fumble-Ritis, dann lauf ihn doch.
Ja, so, oder dann, das.
Also ich hab's nicht mal im Ansatz verstanden. Und ich muss, wir haben einen regelmäßigen Hörer, Frank the Tank. Mhm. Frank the Tank ist Hardcore-Broncos-Fan. Mit Frank the Tank telefoniere ich aber dann privat. Und der hat es heute Morgen auf den Punkt gebracht. Der schrieb mir nur, und da hatte ich das Spiel noch nicht mal gesehen, weil ich bin heute Nacht ins Bett gegangen, weil ich habe halt College und ich habe NFL und ich habe gesagt, nee, komm, guckst du dir auf den Game Pass an. Habe ich mich heute Morgen um 8 hingesetzt mit Emma und habe Football geguckt. Und ich habe mich immer gefragt, du kannst es als Russell Wilson natürlich, ja, und der Coach und neu und nein. Nein, genau dieser Moment in der Overtime bringt es auf den Punkt. Die Klasse eines Russell Wilson muss sein, dass er in dem Moment sagt, Digga, 4-1, wir laufen. Da haben wir 4 neue Versuche und dann machen wir das Ding rein. Wir sind in der Overtime, wir müssen das Ding gewinnen, fertig, aus. Dieser Versuch mit der Brechstange ist dieses, ich bin hier der Held, ich rette das Spiel. Genau wie du sagst, Hamler ist komplett frei und er hat früher rechts, links, er hat alles gesehen. Denk mal drüber nach, wie oft er rechts, links gescrambled ist und den Ball noch losgeworden ist und vor allem jemanden gefunden hat. Es wirkt für mich nicht rund in Denver und ich finde es echt schade, weil ich habe vorher gesagt, genau wie du auch, AFC West, das wird Wild Wild West, das wird großartig. Mhm. Da werden sich 4 Teams richtig auf Augenhöhe das besorgen. Ja, also die Chiefs sind vorne weg. Inzwischen gewinnen sogar die Raiders mit gutem Football. Und irgendwie wirkt das in Denver so nach dem Motto, ja, ach komm, also dann machen wir ein Jahr Pause und spielen ein bisschen mit und dann picken wir nochmal und dann machen wir mal Fighter und dann besorgen wir noch einen Receiver. Dabei hat er eigentlich alles. Überleg mal, das sind die schnellsten, die besten. Wir waren letztes Jahr immer voll des Lobes und haben gesagt, wenn diese Receiver einen ordentlichen Quarterback haben, müsste das eigentlich funktionieren. Jetzt haben sie einen ordentlichen Quarterback und es funktioniert ganz und gar nicht.
Ja, und der Hauptgrund ist tatsächlich er selber. Ich glaube, der kommt mit sich und dieser neuen Situation, dass er aus dem gewohnten Umfeld raus ist, der kommt überhaupt nicht zurecht. Und die Zahlen, das ist wirklich verrückt. Also wenn man das vor der Saison gewettet hat, dass Russell Wilson so schlechte Zahlen auflegt, da gibt es noch 2 Sachen, die mich beeindruckt haben. Weißt du, wie viel Prozent seiner Red Zone Drives er in einen Touchdown verwandelt hat in der laufenden Saison?
0?
23. Das ist immer noch fast 0 beim Football.
Ja.
Das ist grauenhaft. So, und dann auch in dem Spiel gestern, ne? Die ersten 6 Third Downs, die Entfernung 17 Yards, 16 Yards, 15 Yards, 10 Yards, 12 Yards, 7 Yards. Und alles Third Downs, weil er vorher schlechte Entscheidungen getroffen hat, die Defense dann im Anschluss, wenn du jedes Mal zurückgeworfen wirst, welche Defense soll dir denn da den Arsch retten, ne?
Wenn dein Quarterback,
ja, wenn dein Quarterback konsequent falsche Entscheidungen trifft. So.
Wir haben allerdings noch ein besseres Third Down, das habe ich sogar fotografiert, das fand ich mein persönliches Highlight. Roman sagt immer Dritter und Parkplatz. Die Indianapolis Colts, 3rd and 38. Das bringt dieses ganze Spiel eigentlich auf den Punkt. 3rd and 38. Das nochmal, das sind 4 First Downs, die du eigentlich machen müsstest und das Ganze mit einem Play. Und die Colts entscheiden sich dann auch, weißt du, was spielen wir einen kurzen Pass in die Mitte? Was? Also, ja, egal. So.
Ganz kurz dazu, ich kann das aber verstehen, dass Matt Ryan das macht, ne? Also das ist ja, die Colts, das ist ja ein Quarterback-Grab. Der hat diese Saison jetzt schon mit dem Spiel 17 Sacks kassiert, so viel hatte Carson Wentz in der ganzen letzten Saison. Das ist absurd. Der Mann muss in seinem Leben rennen in jedem Spiel.
Und was ich sehr, sehr schade finde, denn Mr. Ryman, wie die Amerikaner ihn nennen, unser österreichischer Tackle, die 79, auch ein sehr gebrauchter Tag, aber, und das macht eben diese Klasse aus, 2-3 Fortsatz, 2-3 individuelle Fehler, Holding hier, Holding da. Man muss ganz deutlich sagen, der hat das Ruder, und da sind wir wieder bei Dominik Eberle, das ist diese Klasse, die manche Spieler haben. Der hat sich davon so nicht aus dem Konzept bringen lassen, hat danach 2-3 richtig gute Blocks gesetzt, hat einen guten Lauf ermöglicht, ist rausgepullt, also guter Mann. Und dem, also wirklich, wünsche ich alles Gute für die nächsten Wochen, denn deine Kollegen lassen dich teilweise auch echt im Stich. Also man muss es sich so vorstellen, du stehst da als O-Liner und es ist eigentlich ein Kampf Mann gegen Mann. Wenn dein Nebenmann aber sagt, nö, den block ich nicht, den nimmt schon mein Kollege, und Reimann 2 Leute nimmt, 2, das ist schon mal für einen O-Liner eine Scheißsituation und da kannst du, also musst du zugreifen, fertig, aus. Kleiner Tipp übrigens, so machen es gewisse College-Teams, ich nenne jetzt keine Namen, sorry. zieh dir doch einfach das nächste Mal Handschuhe an in der Farbe des Jerseys des Gegners. Kleiner Coaching-Tipp, so am Rande. So, habe ich das selber gesagt? Nein, niemals. Das ist ja Quatsch, das würde ich ja niemals tun.
Ich habe nichts gehört.
So, also an alle Jugendspieler da draußen, kauft euch unterschiedliche, ihr wisst ja, wie eure Gegner spielen. Ne? Hilft, manchmal hilft das. So, es ist wieder mal London-Zeit. Und zwar nicht in dem Stadion, wo wir in den Katakomben waren, sondern in dem Stadion, wo ich auf dem Dach stand. Irgendwie bin ich auch, glaube ich, nicht ganz dicht. Also da oben, falls ihr es letztes Mal nicht gesehen habt, in diesem wunderschönen Tottenham Stadium, ist oben ja dieser Gaga, dieser Vogel, das Wappentier von denen. Und da ist eine Glasplattform und da hat eine Afroamerikanerin die Nationalhymne gesungen, Beispiel 1. Das haben Roman und ich gesehen und haben gesagt, da oben wollen wir hin zum Moderieren. Haben wir auch gemacht. In diesem Stadion, das ist für mich wirklich eins der schönsten Stadien. Egal ob Fußball oder was auch immer, gibt ja immer Leute, die sagen, ja, das geht nicht doch. Das ist ein geiles Stadion. Das ist ein mega geiles Stadion. Und da wird jetzt die nächste Partie stattfinden. Und was für eine. Das erste Mal in der Geschichte des London Games treffen zwei Teams aufeinander, die einen positiven Rekord haben. Und das allererste Mal machen die Packers das, was Packers normalerweise nicht machen, reisen. Und zwar transkontinental. Also die Packers gegen die Giants. Ich finde die Partie geil. Einziges Problem, wer spielt Quarterback bei den Giants? Ich weiß es nicht.
Saquon Barkley vielleicht wieder, dann laufen sie halt nur.
Und der kann auch werfen, hat er gesagt im Interview.
Der ist allgemein gut drauf, ne? Bester Running Back nach Scrimmage Yards der NFL.
Ja, und das funktioniert gut. Und ich gucke gerade mal für euch. Kenne ich nicht mal. Also muss ich ganz ehrlich sagen, kenne ich nicht mal.
Ich stand auch vor dem Rätsel, ne? Ich gebe es auch zu, jetzt wenn sie wieder sagen, oh, typisch Run, der hat keine Ahnung. Und so, aber der Ersatz-Quarterback der Giants ist mir auch gänzlich unbekannt, was ja nicht schlecht sein muss, ne?
Definitiv nicht, definitiv nicht. Man hat ja eigentlich den richtigen Weg gewählt. Man sagt, okay, Daniel Jones, ja, das ist der Biolehrer mit den Khaki-Shorts und so. Nicht jetzt unbedingt die Motivation unter der Sonne. So wirkt er zumindest immer. Lass uns mal jemanden holen, der statistisch gesehen der zuverlässigste Quarterback der letzten Jahre ist, Tyrod Taylor. Tyrod Taylor ist aber auch verletzt raus und das bedeutet, der dritte Quarterback muss ran. Der dritte. Gegen eine echt gute Packers-Defense.
Mhm. Ja, also für Saquon wird es, glaube ich, wirklich ein arbeitsreicher Tag, weil die werden viel laufen.
Denn Davis Webb hat einen sehr, sehr schönen Schnurrbart. Davis Webb trägt die Nummer 12. Und damit hört es auch schon auf. Also das ist alles, was ich über Davis Webb weiß. Ich weiß, dass Davis Webb nicht ohne Grund in die NFL gekommen ist. Das ist mir alles klar. Aber das ist jetzt auch nicht unbedingt, ich sag mal so, der Spieler, mit dem ich hundertprozentig sicher wäre, dass ich gegen einen Aaron Rodgers und die Packers in London bestehen kann. Davis Webb ist in der dritten Runde gedraftet worden, 2017, von den Giants. Texas Tech. Das ist übrigens die Schule, wo auch Patrick Mahomes war. So, ist dann von den Giants zu den Jets, von den Jets zu den Bills und jetzt wieder bei den Giants. So, also Practice Squad, rauf, runter, war tatsächlich am College, beim Senior Bowl, war MVP. Also der kann schon diesen Sport, aber ihm fehlt halt die NFL-Erfahrung. Die NFL-Erfahrung zu starten. Und ich bin mal sehr, sehr gespannt. Gucken wir mal auf die restlichen Zahlen. Also Davis Webb muss es richten. Mhm. So, wir haben auf der anderen Seite Aaron Rodgers. Letzte Woche 251 Yards, 2 Touchdowns. Ja, aber da ist auch noch Aaron Jones. Mhm. Und AJ Dillon. Und Alan Lazar. Und vor allem mein persönlicher Lieblingsname, Romeo. Mhm. Romeo. Romeo ist Rookie und macht das tatsächlich, Romeo Doubt. Der macht das richtig, richtig gut. Und ich glaube, du brauchst auch als Aaron Rodgers, der wirklich echt schlechte Laune hat, so snap the fucking ball und so weiter und so fort. Es läuft auch nicht rund bei den Packers. Aber das sollte eigentlich ein Walk in the Park sein, um es Englisch zu sagen. Oder eine Tea Party.
Ja. Ja und nein. Also ich finde ja immer, das kann durchaus auch, gerade weil es ein Überseespiel ist, er hat jetzt nicht die Heimkulisse, die Druck macht, oder auch auswärts eine große Kulisse, die ihn im Lambo jetzt gähnend auspfeift, der Kollege Webb. Ich glaube, das kann tatsächlich auch, wenn man das so sehen will, ein Vorteil sein, weil die Defense der Packers muss sich, auch wenn sie gut ist, auf einen komplett neuen Quarterback einstellen, ne? Für ihn ist das auch schwierig, aber aus deiner Football-Erfahrung siehst du nicht, dass das auch zumindest ein Element sein könnte?
Doch, natürlich. Deswegen, ich will, also
Ja.
das ist halt der Punkt. Deswegen, ich will über Davis Webb weder ein positives noch ein negatives Urteil
Ja.
fällen, weil ich sein Play nicht kenne. Und das ist genau der Punkt. Das kann zu einem Faktor werden. Du hast einen Saquon Barkley, den lässt du rechts laufen, den lässt du links laufen, den lässt du durch die Mitte laufen. So. Dann stehst du als Defense da und sagst auf Seiten von zum Beispiel Jarran Reed in der D-Line, ja, alles klar, die laufen wieder durch die Mitte, ne? So,
Ja.
und dann kommt der Pass. Und wer Senior Bowl MVP war, kann schon einen guten Pass werfen. Und wenn wir mal gucken, also du hast Richie James, da muss ich immer an Richie Rich denken, du hast Kenny Golladay, ja, einfach Anspielstationen sind da. Es kann genau das der Faktor sein. Und du als alter Fußballmitarbeiter bei Hertha BSC wirst folgenden Satz ja auch kennen: Der Pokal hat seine ganz eigenen Gesetze. Und genauso ist es bei der NFL. London hat seine
Ja.
ganz eigenen Gesetze.
Und auch so, ne, auch Kenny Golladay ist ein gutes Beispiel. Der spielt zum Beispiel richtig gerne gegen die Packers, ne?
Ja.
Der insgesamt schon fast 400 Yards, 4 Touchdowns gegen die Packers. Und das könnte jetzt, wenn Kollege Webb gut drauf ist, sein 5. Spiel mit mehr als 70 Yards gegen Green Bay am Stück werden. So. Also, ja,
Ja,
und
das.
New York hat ja gerade so einen kleinen Hype, ne? Also ich gebe zu, ich hatte die nicht auf dem Schirm vor der Saison. Die stehen beide 3-1. Ich glaube, die werden trotz des Ausfalls oder der Ausfälle der beiden Quarterbacks schon mit einem gewissen Selbstvertrauen einfach in die Partie gehen und sagen, ja, die Packers, die müssen uns auch erstmal schlagen, ne? Das hat bisher erst ein Team geschafft.
Und
Von
das
daher,
ist.
auf dem Papier ist es eine klare Angelegenheit, aber London-Spiel, unvorhersehbarer Quarterback, ich bin mir nicht so sicher, dass das so ein Walk in the Park für Green Bay wird.
Dann tippen wir jetzt beide. Also du gibst vor.
Okay. Sorry an Daniel, meinen Kollegen aus der Webshow, der ist nämlich Die Hard Packers-Fan, aber ich glaube, es gibt die Überraschung in London und die Giants gewinnen das Ding.
Da gehe ich mit. Schreibe ich auf. Also wir beide sagen Giants. Oh, ich höre sie jetzt, die Cheeseheads. Ja, abwarten. London, denk mal drüber nach. Letztes Jahr.
Ja, eben.
Jacksonville schlägt die Miami Dolphins. Also, da geht alles in London. Das ist ja auch auf, die
Eben.
fahren ja auch auf der anderen Seite. Und die haben jetzt eine König, also einen König. So, the artist formerly known as Prince, der ist jetzt König. Also, da ist alles anders jetzt. Kann passieren, kann passieren. So, nächste Partie. Pittsburgh Steelers 1-3 mit Kenny Pickett gegen die Buffalo Bills. Ich mach's kurz. Ich mach's sehr kurz. Nein. Also es tut mir leid für Tomlin, es tut mir leid für Pickett. Er wird seinen ersten NFL-Start machen gegen eine Defense, die verschissen gut drauf
Ja.
ist. Richtig gut drauf ist.
Also das ist zum Beispiel auch ein Spiel, ich glaube, da werden wir sehr schnell durchfliegen.
Ja.
Der hatte ja letzte Woche schon 3 Interceptions. Ja, der kann gut laufen, ob er werfen kann, muss er noch zeigen. Und das gegen einer der Top-Defense der NFL. Und die stärkste im Pass, so wie ich gelesen habe, ne? Die hat
Ja,
schon
und
7 Interceptions gepflückt, erst 603 Yards zugelassen.
Alter, der Mann ist
Aua,
vorbereitet. Ich
ey,
habe das
der.
Gefühl, bist du der Lehrling von Roman Motzkus?
Nee, von dir, weil das kann ich ja auch mal loben, ne? Der Carsten versorgt einen hier, wenn man hier Gast ist. Wirklich, das ist ein Wohlfühl-Podcast. Man kriegt Statistiken geliefert, man braucht sich das bloß noch rausschreiben und wenn ihr denkt, oh, der sieht aber gut aus, dann lüfte ich das Geheimnis. Carsten Spengemann schafft es, einen wirklich gut aussehen zu lassen.
Auf, du weißt, nein, nein,
Ja.
nein, 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 nein. So.
Aber ja, trotzdem.
Matt Milano. Also, wer die letzten Wochen zugehört hat, also Matt Milano mag gerne Sushi. Matt Milano reist gerne um die Welt. Matt Milanos Lieblingsserie sind die Sopranos. Und Matt Milano hat ein richtig großes Herz. Ihr kennt die Geschichte von dem Jungen mit den Prothesen. Matt Milano hat aber nicht nur das alles, sondern Matt Milano hat momentan einen Lauf. Ich würde ganz gerne mal eine Sache hervorheben. Als Linebacker, als zweite Reihe der Verteidigung, 13 Tackles, 2 Tackles for Loss und 2 Pass-Deflections. Einfach mal einen Ball runtergeschlagen. Das ist so eine Fast-Interception. Alter Falter. Und dann steht da noch Tremaine Edmonds. Also wenn ich Kenny Pickett wäre, würde ich sagen, 58, 49, was mache ich denn? Will ich die Not oder will ich das Übel?
Ja, also ich glaube, da können wir uns festlegen, dass ich sehe da keinerlei Chancen für die Steelers. So, das,
gut, ich locke,
Fantasie,
ich locke ein, Bills.
Ja, Bills.
Bills Mafia. Von dieser Partie kommen wir zu 2-2 gegen 2-2. Die LA sehr sympathisch, Chargers gegen die Cleveland, wir haben immer noch Deshaun Watson, Browns. Ja, ich weiß, gibt's ganz viele Nachrichten, aber hört doch mal auf mit diesem Cleveland Browns Bashing, ist meine persönliche Meinung. Meine persönliche Meinung. War für mich das sympathischste Team. Also die Hugh Jackson damals so schön in den Teich gegangen, Unterhose verloren, 0-16, wir kriegen das alles hin. Und dann waren sie auf dem richtigen Weg und es hat ja mit Baker Mayfield funktioniert. Und ganz ehrlich, ich mag sie immer noch irgendwie. Ich habe auch immer noch meinen Merch, aber es liegt ganz hinten im Schrank, weil ich habe es wirklich bewusst weggeräumt. Wer mir allerdings richtig gut gefällt auf Seiten der Cleveland Browns, also nicht richtig gut, aber besser als erwartet, ist Jacoby Brissett. Das funktioniert.
Ja. Also ich, die Browns könnten in den Sympathien vieler Menschen wieder steigen, wenn sie einfach sagen, oh Mensch, Jacoby, der spielt gut, vielleicht lassen wir es einfach so, wie es ist. Ich meine, dafür haben sie zu viel Geld ausgegeben, das wird nicht passieren, aber vielleicht auch ganz gut fürs Karma wäre es schon.
Und Justin Herbert immer noch am Rippenbogen verletzt. Mhm. Justin Herbert wird eine Nachricht gar nicht gefallen. Miles Garrett, the Monster. Ohne Scheiß, der Hulk.
Also, ja.
Ich habe Angst. Also kennt ihr bestimmt so, man geht nicht mehr so regelmäßig zum Sport. Und dann sieht man ein Bild und sagt sich, Alter, ich muss zum Sport. Und das ist genau Miles Garrett. Es gibt ein Bild, wie er ins Stadion zum Training kommt. Und er hat einen Tanktop an. Das ist doch genetisch unfair.
Das ist wirklich, also, dieser Typ, ne, das, ich würde jetzt nicht sagen, ich habe kein Selbstbewusstsein, aber wenn ich Miles Garrett sehe, dann habe ich keins mehr. Das tut weh.
Vor allem, das ist ja der Punkt, der Typ ist auch dazu noch eloquent, intelligent, hat ein Riesenherz. Also ist in Cleveland für seine ganzen sozialen Aktivitäten. Also es gibt nichts, aber es ist so ein bisschen so Clark Kent. Also ich glaube, Miles Garrett zieht sich auch in der Telefonzelle um. Das glaube ich wirklich.
Also soll ich dir trotzdem noch was unabhängig davon sagen?
Ja, bitte.
Ich freue mich trotzdem auf das Spiel, rein sportlich, weil ich
habe
das ja vorhin durchklingen lassen. Ich bin Fan von Offensiv-Football. Und wenn ich gucke, das letzte Spiel 42-47. Davor 2018 38-14. Das klingt nach viel, vielen Punkten und schönen Plays, spektakulären Catches vielleicht. Also das ist jetzt auf dem Papier von den Namen wahrscheinlich nicht die spektakulärste Partie, aber ich glaube, da kann es wieder Punkte regnen und das kann richtig Spaß machen, zuzugucken.
Chargers haben die letzten drei Aufeinandertreffen gewonnen und Justin Herbert ist vielleicht mit Josh Allen, mit Patrick Mahomes, mit Lamar Jackson so die neue Generation, die einfach echt Spaß macht. Ja, es gibt immer noch Verletzungsprobleme hier, Verletzungsprobleme da, aber ganz ehrlich, Alter, Keen Allen, Mike Williams, vor allem Jared Everett, also der Tight End, guten Tag erstmal. Also gehe ich recht in der Annahme, dass du genauso wie ich jetzt aufschreibst, Chargers.
Chargers, ja.
Wir nehmen die Chargers. So, ist auch ein schönes Blau. Die Ladegeräte übrigens, ich finde das immer so großartig. Die Ladegeräte. Mhm. Ja.
Ja, danach kommt.
Jetzt wird's hart. Jetzt wird's hart. Der längste Hals der NFL, Davis Mills, mit den 0-3-1 Houston Texans gegen die Jacksonville Jaguars. Die, ja, ich sag's mal so: knapp. Wirklich nur mit 8 Punkten. Gegen Philadelphia verloren haben. Aber die einen Jalen Hurts ohne Touchdown gehalten haben. Und das heißt, das kannst du schon mal gute Defense-Leistung nennen. Und damit wirklich, ich kann ihn nicht aussprechen. Foyesade Oluokun. Doch, ich kann's.
Foyesade Oluokun.
Der Linebacker, genau.
Der gute Linebacker.
Der gute Linebacker, ihr wisst schon, Olu. Olu. Ja. Freunde dürfen auch Olu sagen. 16 Tackles bis jetzt. 3 Tackles for Loss alleine letzte Woche. So, und dann hast du auf der anderen Seite Davis Mills, Damian Pierce, Rex Burkhardt haben wir auch wieder rausgekramt und Brandon Cooks. Nico Collins, auch nicht zu vergessen. Ja, Tight End könnte ein Faktor werden, deswegen lass uns auch nochmal über O.J. Howard sprechen, aber wird da überhaupt was ein Faktor? Nein, glaube ich nicht.
Vor allen Dingen die Jaguars Defense, du hast ja noch den anderen Linebacker, Devin Lloyd, vergessen, ne? Der hatte letzte Woche sein Career High mit 14 Tackles auch noch in zwei der letzten drei Spielen eine Interception gefangen. Und das gegen die Giraffe.
Rookie!
Der ist ein Rookie. Und das jetzt gegen die Giraffe aus Texas?
Die Giraffe!
Ja, dafür wäre ich bestimmt wieder gegrillt, aber nee. Es ist ja so.
Hier
es
darfst
ist ja,
du, das der ist Mann Freischnauze, hat halt lange hier darfst Hals, du alles.
Es ist offensichtlich, also, ja.
Ich habe, als Davis Mills auftauchte, so in der NFL, habe ich gegoogelt, ich habe überlegt, ich kenne niemanden, der so einen langen Hals hat. Kenne ich nicht.
Joko Winterscheid.
Davis Mills ist der Joko Winter, das ist ein guter, stimmt, den habe ich nicht am Zettel. Stimmt. Also, wer stiehlt mir die Show, ist hier die Überschrift. Und ich glaube, dass die Jacksonville Jaguars mit Trevor Lawrence und Travis Etienne und vor allem James Robinson und natürlich Mr. Großverdiener Christian Kirk Davis Mills hundertprozentig die Show stehen werden.
Ja, eindeutig. Mir tut übrigens Brandon Cooks immer ein bisschen leid, wenn ich ihn in der Texans offen sehe, weil das ist immer noch ein Top-Receiver, aber spielt einfach in einer grausamen Mannschaft.
Also wenn ich die San Antonio Rubber Ducks gegründet habe, dann hole ich den dahin. Dann war es auch nicht so weit. So. Lustiger Stat am Rande. Der Cooper Kupp. Der Cooper Kupp hat 43 Catches. 43. Jetzt fragt ihr euch, wieso? Nee, sind 42. 42. Ja gut, der eine, der zählt ja. Nee, da waren die Füße. Nee, 42. 42 Catches. Und der Justin, nicht der Bieber, sondern der Fields, der hat bis jetzt 34 Bälle an seine Receiver, Plural, gebracht. Das zum Thema Bears Offense funktioniert. Also Matt Eberfluss sollte sich da auf Seiten der Bears mal ordentlich was einfallen lassen, denn bis jetzt ist da irgendwie sehr viel Sand im Getriebe.
Ja. Und trotzdem stehen sie 2-2, muss man sagen.
Ja, definitiv.
Ich gebe das zu, die Bears sind so eine Franchise. Sorry an meinen Kollegen Rainer Nachtwey an der Stelle, falls er das hört.
Ja, er hört es, sei vorsichtig.
Ja.
Die sind scheiße, sag es ruhig.
Ja, sie sind, die machen, es macht keinen Spaß, den Bears zuzugucken. Die sind auch in der Defense nicht sonderlich gut. Das ist einfach so ein Football-Team, das geht einfach an mir vorbei, so über die Saison. Ich merke jedes Jahr, wenn die anfangen, Chicago ist auch noch da, wenn der Name beim Draft auftaucht. Und dann sind sie eigentlich auch schon wieder weg, weil Playoffs vielleicht mal die erste Runde. Aber so richtig finde ich zu den Bears einfach überhaupt keinen Zugang. Ne? Jetzt haben sie dann mit Khalil Mack letztes Jahr auch noch den einzigen Spieler mit so ein bisschen Glamour-Faktor abgegeben, weswegen man da mal hingeguckt hat. Puh. Da offenbare ich mich jetzt mit sehr, sehr viel Unwissen, weil es mir einfach schwerfällt, mich mit einer Mannschaft wie den Chicago Bears zu beschäftigen.
Geht mir genauso. Was aber schön ist, wir haben meinen persönlichen Lieblingsschiedsrichter, den Mann mit den extrem trainierten Armen, Sean Hockley. Ja. Und die Minnesota Vikings, machen wir es anders. Machen wir es einfach. Also Kirk Cousins, die haben in London gewonnen. Also Kirk Cousins hat endlich mal ein Spiel, ein Primetime-Spiel für die Amerikaner. Gut, es war jetzt nicht Primetime, aber man muss ganz deutlich sagen, es war ein Spiel, wo ganz Amerika zugeguckt hat. Und das hat Kirk Cousins gewonnen. Dalvin Cook hat diese Schultermanschette. Ich weiß nicht, ob das, da sind wir wieder bei Spieler, muss man manchmal schützen. Es ist ein Kollisionssport und du hast ein Shoulderpad. Und wenn du mit dem Helm die Leute nicht triffst, triffst du ihn natürlich mit dem Shoulderpad. Also das ist für mich auch so eine Geschichte. Justin Jefferson, der ist on fire. Der ist on fire. Genauso wie Adam Thielen on fire ist. Und das Ganze gegen Bears, die, also Roquan Smith spielt da unter ich will eigentlich weg. Robert Quinn sagt, mir auch egal, also ich habe ja auch keinen Bock mehr. Eddie Jackson, der DB, Interception. Und ja, aber es sind die Bears. Und irgendwie, wie du gerade sagst, ich finde keinen Zugang zu den Bears. Und deswegen meist ganz simpel. Tut uns leid, Rainer. Wir lieben dich trotzdem. Ich schreibe auf Vikings.
Vikings auch. Justin Jefferson läuft jetzt sogar noch.
Ja.
Sogar ein Rushing-Touchdown.
Lass ihn doch mal einfach alles machen. So. Oh, Mama Mia. Oh, also mein persönliches Hard Knocks hat mich wirklich in, also ich bin seitdem in Love mit den Detroit Lions. Ich bin immer noch auf dem Hype-Train. Hoop, hoop. Jared Goff, letzte Woche 378 Yards, 4 Touchdowns, ein 121,5er Rating. Also besser kannst du eigentlich nicht Quarterback spielen.
Nö.
Aber die Defense, sie funktioniert nicht. Und das trotz meinem persönlichen Lieblings-Rookie Rodrigo. Und es funktioniert nicht. Also die geben genauso viele Punkte ab, wie sie machen. Und sie machen sehr, sehr viele Punkte. Aber sie lassen auch die meisten Punkte zu. Insofern, es ist so ein bisschen wie ein offenes Scheunentor, diese Defense. Da sollte jetzt wirklich was passieren. Aber, und das ist eben der Punkt, wir spielen gegen die New England Patriots. In New England. Und ja, Baby Seppi. Baby Seppi sieht nicht nur aus wie Mac Jones, der kann auch Quarterback spielen. Und der hat das tatsächlich gar nicht schlecht gemacht. Also, wir haben Mac Jones verletzt raus. Brian Hoyer dann verletzt raus. Und dann musste Bailey, so heißt er wirklich, Bailey Seppi, der Rookie, mal kurz ein NFL-Debüt geben. Und das sah gar nicht schlecht aus. Frag mal Aaron Rodgers. Denn das war ein ganz, ganz enges Höschen, was da ablief.
Ja. Ich habe dazu übrigens einen lustigen Tweet gelesen. Bailey Seppi sieht aus wie jemanden, wie jemand, der Mac Jones in einer Netflix-Serie spielen würde.
Oh, der ist gut. Der ist gut.
Das fand ich sehr, sehr passend.
Was ich sehr passend fand, war eine spaßige, auch so eine Meme-Geschichte. Bill Belichick dachte tatsächlich, es wäre immer noch Mac Jones. Das fand ich großartig.
Ja, die sehen sich wirklich verdammt ähnlich beide. Aber ich würde jetzt gerne mal den Bogen schlagen, weil ich ja gesagt habe, zu den Bears finde ich einfach keinen Zugang. So ging mir das auch lange mit den Detroit Lions, dann kam Hard Knocks, du hast recht. Und seit er da ist, tatsächlich Dan Campbell. Ne? Man könnte jetzt sagen, ja, das sagt er jetzt, weil der Amon Ra und hier German Hype Train, nee, nee. Diese Situation letztes Jahr, wo sie ein Spiel knapp wieder nicht gewonnen haben und Dan Campbell einfach in Tränen ausbricht auf der Pressekonferenz, das war mir hochsympathisch, weil man gemerkt hat, der Typ, der brennt für sein Team. Ne? Das ist nicht nur ein Job, das ist ziemlich egal. Da ist eine Verbindung zwischen Mannschaft und Trainer und das hat irgendwie für mich auf so ein kleines Podest gehoben, weil man, jeder, der mal Sport gemacht hat, kennt das, ne? Du bist vielleicht die unterlegene Mannschaft, du kämpfst dich ran und es klappt einfach nicht. Und deswegen freue ich mich einfach so immer so ein bisschen mit, wenn die Lions ein Spiel gewinnen, ne? Und ich glaube, dass, wie du sagst, wenn die ihre Defense noch in den Griff kriegen, dann ist das echt ein gutes Footballteam inzwischen, ne? Die legen viele Punkte aufs Board, sind immer wieder dran. Und haben schon einen Sieg und die werden sich nachhaltig belohnen, wenn die ihre Defense in den Griff bekommen.
Und ich glaube, sie kriegen ihre Defense hier, das ist so ein klassischer Aufbaugegner jetzt, ja, beim Boxen. Du hast eine Quarterback-Rochade, du hast Ramondre Stevenson als Running Back, du hast Damien Harris, das wird Laufspiel wird, aber du hast immer noch, du hast Aiden Hutchinson, du hast da wirklich gute Jungs. So,
ja,
in der Defense. Und du hast immer noch, und das dürfen wir nicht vergessen, Jeff Okuda, einen der besten Cornerbacks seiner Generation.
Oh, ja.
Deswegen glaube ich tatsächlich, es wird ein Spiel, wo wir Spaß dran haben werden als Lions-Fan, weil ich glaube wirklich, die Lions gewinnen jetzt endlich mal ein Footballspiel. Und zwar nicht knapp, sondern so mit 7 Punkten vorne.
Ja, glaube ich auch. Ich glaube, das könnte für wie du sagst, die Lions können sich da Selbstvertrauen holen und die haben ja auch das Gewissen, die Gewissheit, wir haben immer die Chance, Punkte aufs Board zu legen, ne?
Ja.
Also von daher, ich glaube auch an die Lions.
So, woran ich auch glaube, ist an Taskforce Hamm. Und Hamm ist nicht mehr in Hamm. Wir haben eine Sprachnachricht.
Ja, moin ihr zwei, der Dirk aus Hamm hier. Heute sind genauer gesagt aus Hamburg, frisch von der Reeperbahn. Gerade Carsten seinen Whisky sauer probiert. Geht ganz gut. Aber ein guter Rat, probier's mal mit Lynchburg Lemonade, die geht noch besser. Grüße.
Ja, und normalerweise geht es bei der Taskforce Hamm um andere Dinge. Aber Taskforce Hamm ist jetzt in my neighborhood. Und Whisky Sauer wäre auch die perfekte Beschreibung für das, was die Seattle Seahawks zusammenspielen. Es ist ein bisschen sauer, aber es ist total lecker. Und ich hätte niemals gedacht, vor Beginn dieser Saison, dass ich in Woche 5 sage, ich habe Bock auf ein Seahawks-Spiel. Ja. Die Seahawks haben letzte Woche 48-45 Detroit besiegt. Ja, da war die Interception von Jared Goff. Das hätte auch anders ausgehen können. Aber Geno Smith ist wie ein guter Whisky sauer. Der ist einfach mal richtig, richtig lecker.
Ich finde, die Seahawks, wo wir wieder bei Russell Wilson wären, die wirken so ein bisschen befreit, ne? Weil sie nicht mehr eindimensional zugeschnitten sind auf das Quarterback, auf das Spiel eines Quarterbacks, ne? Sondern es erwartet ja auch niemand oder hat niemand was erwartet von den Seahawks, ne? Und jetzt sind sie wie von alleine gelassen. Also 2-2 ist natürlich jetzt auch nicht der optimale Rekord. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass du denen nicht zugucken kannst, sondern ganz im Gegenteil, ne? Das war für mich letzte Woche ein Traumspiel.
Es war ein geiles Spiel. Egal wer, Rashad Penny hat mir im Fantasy Football, ich habe gegen Roman gespielt, hat mir komplett die Hosen runtergezogen, der Typ. Hatte ich vorher nicht auf dem Zettel. Also ich war wirklich so, dass ich gesagt habe, oh Alter, der stellt nicht wirklich Rashad Penny auf. Das Ding habe ich gewonnen, jetzt schon vorab. Also eigentlich habe ich schon den Champagner entkorken wollen. Mhm. Aber nee, sie laufen hinter einer soliden und guten O-Line. Sie haben immer noch Tyler Lockett, sie haben immer noch DK Metcalf und sie haben vor allem Will Disley. Und dieser Tight End wird immer mehr zum Faktor. Und das sollte den Seattle Seahawks Aufwind geben, denn sie müssen nach New Orleans, also in den Caesars Superdome. Die stehen aber nur 1-3. Und das gefällt mir gar nicht, was die Saints da machen. Überhaupt nicht.
Wo wir wieder beim Fantasy-Football wären. Ich habe nämlich Alvin Kamara. Und entweder war er verletzt und hat mich deswegen Sieg gekostet, oder wenn er gespielt hat, war er so schlecht, dass er mich auch den Sieg gekostet hat. Also.
Und kostet er dich diese Woche wie? Also meinst du, die Saints reißen das Ruder rum und es funktioniert, oder es geht weiter mit der Tour?
Nee, ich glaube, die sind einfach, finde ich, im Umbruch und das merkst du. Ich verstehe viele Dinge bei den Saints nicht, warum man auch Kamara so mit Geld zugeschissen hat, obwohl man ja beim Pay. Oh Gott, jetzt fällt mir das Wort nicht ein.
Salary Cap,
danke.
Ja, bitte.
Obwohl man ja eh schon an der Grenze und drüber hinaus war.
Und irgendwo im Keller die Gelddruckmaschine gefunden hat.
Und ja, Alvin Kamara ist oder war in den vergangenen Jahren der Top-Running-Back. Aber trotzdem, das gibt ja die goldene Regel, es schießen ja jedes Jahr genug Running-Backs wieder raus, ne? So, und wenn du weißt, okay, mit Drew Brees hat vor 2 Jahren mein Superstar-Quarterback aufgehört. Running-Backs haben ein Verfallsdatum. Das ist einfach so. Den scheiße ich trotzdem zu mit Geld. Michael Thomas war lange verletzt, ne? Ich verstehe viele Sachen in New Orleans nicht. Also,
nein, ich glaube nicht mal New Orleans versteht New Orleans. Ja. Aber also Andy Dalton, Jameis Winston, das Quarterback-Duo. Ja. Ist Jameis Winston wieder fit? Wie sehr nimmt der Einfluss auch dann? Also mir ist es... Ja, ich würde mich total für Chris Olave freuen, weißt du, wenn sein gutes Rookie-Play für Woche weitergeht. Denn wir reden immer über Chris Olave. Michael Thomas, du hast es gerade gesagt, ist irgendwie so ein Non-Faktor inzwischen.
Ja.
Und das Ganze, ich meine, wenn du dich selber bei Twitter can't guard me, can't guard Mike und so, Digga, liefer jetzt mal ab. Ich glaube tatsächlich, die Seahawks liefern ab, deswegen schreibe ich auf meine Seite des Zettels Seahawks.
Ja, das ist ein bisschen langweilig, weil wir uns immer einig sind, aber... Es können nur die Seahawks sein. Das ist auch so, die Saints, es war so, vor ein paar Jahren hätte ich den Saints gegönnt, mal zumindest in den Super Bowl zu kommen, weil sie immer einen geilen Football gespielt haben. Wenn man aber sieht, was da im Front Office passiert, wie das Team zusammengestellt ist, ich kann es ihnen auch nicht gönnen, gebe ich zu. Da bin ich heute mal nicht neutral und Journalist, sondern...
Bist du hier sowieso nicht. Also hier, da wärst du fehl am Platze.
Ja.
So. Die nächste Partie. War die letzten Jahre eigentlich immer so ein Spiel, wo du gesagt hast, interessiert doch keine Sau. Die Miami Dolphins gegen die New York Jets. Die New York Jets haben jetzt einen der vielleicht lustigsten und unterhaltsamsten Für alle, die es vielleicht nicht mitbekommen haben, wir haben ein T-Shirt gemacht, da gab es dann viele Kontroversen und auch so den ein oder anderen Internet-Troll. Das ist nicht witzig. Die New York Milfs. Und Zach Wilson fühlt sich zu älteren Frauen hingezogen. Formulieren wir es mal so. Und Zach Wilson, den Tweet hat er leider wieder gelöscht. Dominik wollte ihn raussuchen, aber er war in dem Moment schon weg. Ich habe ihm Gott sei Dank einen Screenshot geschickt. Er hat ein Bild getwittert von Giselle Bündchen. Und hat geschrieben, sie könne sich gerne mal bei ihm melden. Ich mag den Typen. Ich finde ihn witzig.
Ja, ich finde ihn auch witzig. Ich habe aber tatsächlich mit einer Nacht drüber schlafen und da will ich dich fragen, ist das nicht dann doch ein Tick zu viel, ne?
Weil ja, natürlich ist es drüber.
Es ist ja, er hat es ja auch gelöscht, aber der eine Punkt ist, da bricht der offensichtlich. Es gibt ja kein offizielles Statement. Gerade eine Familie auseinander, da hängt ein bisschen mehr dran. Ne?
Deswegen, und das meine ich damit, er hat den richtigen Humor, aber er hat auch den richtigen Verstand, denn der Tweet war wieder gelöscht. Und das macht halt genau das Ding aus. Du kannst einen Witz machen, wenn du merkst, aber der ist drüber, dann nimmst du ihn wieder weg. Und das ist halt genau der Punkt. Er macht den Gritty Dance, er macht da unterhaltsam letzte Woche Philly Special 2.0. Jetzt muss er aber zeigen, dass er auch Gritty Football spielen kann. Denn jetzt kommt eine extrem gute Defense und Roman Motzkus wollte ja gerne, also Zahlen findet er immer gut. Findet er immer gut. Und deswegen hauen wir jetzt mal eine Zahl raus. Seitdem Dan Marino seinen Helm an den Nagel gehängt hat, was schätzt du, wie viele unterschiedliche Starting Quarterbacks hatten die Dolphins? Könnt ihr draußen jetzt gerne mal mitraten. Ich gebe euch mal so 10 Sekunden. Die Uhr läuft jetzt.
Ich würde sagen 15.
Was schätzt ihr da draußen? Ich höre euch jetzt. Also zum Beispiel Leni. Eine junge Dame, die ja letztens Geburtstag hatte, die uns immer mit ihrem Papa im Auto hört, die wird jetzt sagen, also Leni, nimm mal alle deine Hände, halt sie einmal hoch, sind 10. Dann nimmst du nochmal deine Hände, das sind 20. Und jetzt nimmst du von der einen Hand nur den Daumen weg und du zeigst eine 4. 24 Starting Quarterbacks, seitdem Dan Marino retired ist. Coaches hatten wir auch eine ganze Menge und jetzt hatten wir tatsächlich Tua Tagovailoa. Viel Diskussion die letzten Jahre. Richtig, nein, falsch, gut, nein, oben, unten, rechts, links, egal. Jetzt muss es Teddy Bridgewater richten. Teddy Bridgewater, also Mike Stiefelhagens persönlicher Lieblingsquarterback, darf jetzt ran, muss jetzt ran. Denn Tua natürlich zu Recht immer noch raus aus diesem Spiel. Mhm. Es ist wie früher. Damals war, also da waren die meisten von euch wahrscheinlich noch ein warmer Gedanke ihres Vaters. Es ist wieder wie früher. Damals war Jets, Dolphins ein geiles Spiel, ein geiles Matchup, wo es in der Division wirklich um was ging. Also wo die Patriots nicht jedes Mal das Abo auf Platz 1 hatten. Da ging es um was. Und jetzt freue ich mich tatsächlich auf dieses Spiel, weil es geht wieder um was. Beide müssen in ihrer Division gewinnen. Klar stehen die Dolphins 3-1 und die Jets 2-2, aber sie mussten auch lange auf Zach Wilson verzichten und sie hatten Olle Flecko. Deswegen, ich weiß es nicht. Und die Dolphins müssen nach New York, was jetzt auch kein Walk in the Park wird. Also das wird ein geiles Spiel.
Ja. Ich finde auch, du kannst natürlich auch schlechtere Backups als Teddy Bridgewater haben, ne? Also, das ist ja schon ein solider Quarterback, wenn er fit ist.
Definitiv. Und das wollte ich ja damit betonen. Also, es ist ja jetzt nicht, dass du sagst, wir haben hier Davis Mills oder irgendwie.
Und auf Tyreek Hill einen guten Ball werfen, das kriegt er auch schon hin, ne?
Das wäre für mein Fantasy-Team super. Also, Tyreek Hill ist in meinem Fantasy-Team, bitte. Ja. Prädestiniert.
Ich finde das ein total schwer einzuschätzendes Spiel, aber ich glaube, es wird auch ein richtig geiles Spiel. Spektakulär. Aber Robert Saleh hat bisher noch nicht gegen die Miami Dolphins gewonnen als Head Coach. Beide Spiele 0-2. Verloren. 0-2. Aber ich glaube einfach auch, um mal nicht den gleichen Tipp zu haben, ich glaube, er packt's.
Echt?
Am Wochenende, ja.
So, hiermit beenden wir diesen Podcast. Ich lösche die Nummer.
Aber diese ganze Tour-Diskussion, ich weiß, sowas sollte keine Rolle spielen. Mike McDaniel ist ja da auch so ein bisschen ins Feuer geraten. Ein Arzt entlassen. Ich glaube, bei den Dolphins war drumherum zu viel los und die Jets konnten sich besser darauf vorbereiten. Es sind Nuancen, aber ich glaube, deswegen gewinnt New York das Ding.
Gut, dann schreibe ich bei dir Jets auf. So, die Atlanta 2-2 Falcons gegen die Tampa Bay Buccaneers 2-2. Mhm. Hätte mir einer gesagt vor Woche 5, du, die Buccaneers sind genauso gut wie die Falcons, hätte ich gesagt, aha. Mhm. Problem ist, Arthur Smith hat es immer noch nicht verstanden, dass man seinen Top-Pick Kyle Pitts nicht als Blocker einsetzen sollte, sondern vielleicht einfach mal tief gehen lassen sollte. Der Typ ist lang wie ein Baum und ist auch noch schnell.
Ja.
Es macht das Leben für Marcus Mariota nicht unbedingt leichter.
Nee, tatsächlich nicht. Aber, da auch wieder aber, wenn wir bei vielen Dingen drumherum sind, finde ich, bei den Buccaneers dreht sich im Moment ganz, ganz viel um Tom und Giselle und ganz, ganz wenig um American Football.
Ja, das stimmt.
Und mein Gefühl ist es und der Eindruck, auch so wie sie spielen, auch wie Brady spielt, das belastet das ganze Team. Der ist im Kopf, also das ist halt der GOAT, ne? Aber man merkt, der ist im Kopf gerade einfach woanders. Es tut einem fast etwas leid, ne?
Also mir tut er definitiv leid, denn
Ja.
das ist ja immer dieses Ding. Denken wir mal an David Beckham und seine Spice Girl-Ehefrau,
Ja.
Victoria. Wenn du dein Leben so in der Öffentlichkeit lebst und wenn du ja das Dreamteam, das Traumpaar der NFL bist, ist natürlich klar, dass da ganz viele drauf gucken. Und jetzt hängt der Haussegen schief, was ich persönlich schade finden würde. Denn
Ja.
überlegen wir mal, es gibt bei Netflix eine ganz, ganz tolle Doku, oder Disney? Disney. Gibt es eine tolle Doku über Tom Brady und sein Privatleben. Und ich habe selten Pipi in den Augen, also so bei, ja, immer wenn Hund irgendwo, also Hachiko zum Beispiel, kann ich nicht gucken, den Film. Aber bei dem, was Giselle über Tom sagt und wie Tom über Giselle spricht, da hatte ich echt so, da hatte ich leicht feuchte Augen, das mag ich. Und
Ja.
ich glaube wirklich, und das kennen wir alle, wenn du eine Beziehung hast, wo du nicht weißt, funktioniert sie noch, trennen wir uns nicht, dann kannst du dich nicht hundertprozentig auf deine Arbeit konzentrieren. Dann kommt noch ein ganz wichtiger Punkt dazu, den wir alle letzte Woche nicht so auf dem Zettel haben. Und netterweise hatten wir ja einen Hörer, der uns aus Tampa direkt eine Sprachnachricht zu den Einflüssen des Hurricane Ian geschickt hat. Ich habe einen Pressebericht über die Auswirkungen des Hurricanes auf den Staff und auf die Mitarbeiter der Buccaneers gesehen. Hunde, Katzen und sogar ein Hase mussten abtransportiert werden, in Sicherheit gebracht werden. Denn die Buccaneers haben sich um ihre Mitarbeiter ganz rührend gekümmert. Die haben alle Mitarbeiter, die im Front Office, die Coaching-Staff, bla bla bla, da wurde dann sozusagen mal eben kurz geholfen, das Zuhause zu räumen. Mit diesem ganzen Stress dann noch ein Spiel gegen Kansas City, die jetzt nicht unbedingt so das Fallobst der Liga sind, hinzuziehen und dann wirklich nur mit 10 Punkten zu verlieren gegen Mahomes Houdini, ist für mich ein Spiel, wo ich sage, da muss man erstmal Kudos an alle Buccaneers rausgeben, dass die
Oh
das so
ja.
weggesteckt haben. Jetzt allerdings sollte ein bisschen mehr Ruhe eingekehrt sein. Die einzige Ruhe, die nicht da ist, du hast es gerade gesagt, ist bei Brady. Ist es für Brady ein Faktor oder sagt er jetzt erst recht? Weiß ich nicht. Aber es sind immerhin die Falcons und es ist vor allem Arthur Smith. Also der wird schon irgendwie fair coachen, glaube ich.
Ja, aber ich habe tatsächlich das erste Mal, seit ich Football gucke, das Gefühl, Brady menschelt.
Ja, oder? Also
Ja.
fliegende iPads, Pöbeln
Genau.
waren früher nicht gang und gäbe bei ihm.
Nee. Er tut mir leid, ich gebe das zu, ne? Also das ist einfach, wenn man, ich habe selber eine Familie, ein Kind, wenn man weiß, was da so dranhängt und bei ihm hängt noch viel mehr dran, also, manchmal würde man gerne einfach an den Spielfeldrand gehen und so den Arm um ihn legen und sagen, Tom, das
Alles
wird
wird
schon,
irgendwann
ne?
gut.
Das alles wird gut. Ja, aber
Ja.
wie du sagst, es ist Arthur Smith. Er
Also.
steht 0-2 gegen die Buccaneers. Und es ist halt, man muss ja nicht immer
Aber, warte
über,
ganz kurz, Todd Bowles steht auch 0-1 gegen Arthur Smith.
ja, genau. Man muss aber auch nicht immer über Zahlen sprechen. Ich weiß, ihr hört das alle gerne und Statistiken und, aber vielleicht setzt der Harry Kane, jetzt hat Antonio Brown sich ja die Woche wieder gemeldet, hat ein Foto mit Giselle, wie er sie umarmt, dieser Idiot. Ich habe vielleicht den Gedanken oder ich könnte mir vorstellen, dass bei Brady jetzt auch, nachdem es menschelt, die Wut einsetzt. Und der sagt, okay, ihr schreibt mich alle ab, dass der wesentlich fokussierter als sonst nach diesem ganzen Wahnsinn in das Spiel reingeht und einfach den Falcons die Federn rupft.
So, und gerüchteweise hat er auch ein bisschen was auf dem Konto. Also der muss jetzt nicht zu Hause schlafen und jeden
Nee.
Morgen mit Giselle diskutieren, sondern der kann sich auch ein Hotel nehmen. Ich glaube auch, du hast es ganz
Ja.
richtig gesagt. Ich glaube, wir sehen ein jetzt erst recht Brady-Spiel. Und die hatten wir ganz oft. Und das war dann immer echt hässlich. Also die Falcons, es tut
Ja.
mir leid. Ich schreibe bei mir Bugs auf und ich schreibe bei dir
Ja,
Bugs auf.
Bugs.
Gott, es ist so gleich. Wir gehen Händchen halten durchs Leben. Auch beim nächsten Spiel, glaube ich, wird es relativ deutlich und relativ schnell. Tennessee Titans 2-2 gegen Washington 1-3. Wir sehen aber hübsch in Schwarz aus. Commanders. Tannehill 17 von 21. Ja, und sie haben gegen Indianapolis gewonnen, die jetzt nicht unbedingt defense-technischen, so der Nasebohrerverein 2.0 sind.
Nee, gar nicht.
Derrick Henry 147 Scrimmage Yards. Also Derrick Henry hat beschlossen, ich möchte jetzt wieder Football spielen. Und auf der anderen Seite haben wir Prince Harrys Gesichtsdouble, also Carson Wentz, der tatsächlich, Achtung, auf Platz 2 der NFC Quarterbacks ist mit 8 Touchdown-Pässen. Was sind die
Was sagt
Commanders?
Ja, ich hätte es vor der Saison auch nicht erwartet, aber ja, wir können es trotzdem kurz machen, ne? Ich finde, die Titans sind immer so ein Team, da wunderst du dich dann irgendwann in Woche 15, oh Moment, die sind ja voll auf Playoff-Kurs, wo kommen die denn auf einmal her?
Die fliegen so unter dem
Ja,
Radar.
ja. Und Tannehill ist auch ein Quarterback, der jedes Jahr wird er abgeschrieben, auch von uns. Der hat es nicht mehr am Arm, der packt es nicht mehr und plötzlich, bup, guck mal an, wenn, das ist so eine, ich finde, die Titans sind so die launische Diva der NFL, ne?
Oh,
Wenn die
den
Bock
schreibe
haben,
ich auf. Warte, den schreibe ich auf für die Überschrift. Der ist
so
gut.
wie du es gerade gesagt hast, ne? Wenn die Bock haben und Henry Bock hat zu laufen, Tannehill einen guten Tag hat, so ein Robert Woods läuft da auch noch rum, ne? Die sind jetzt auch nicht, wir haben ja schon Waffen, dann sind die ganz gefährlich und können wahrscheinlich auch fast jede Mannschaft schlagen und in Bedrängnis bringen. Das Problem ist bei Tennessee, wenn die einen schlechten Tag haben, verlieren sie halt auch gegen die Texans, wenn es blöd läuft.
Gegen Joko Winterscheid.
Ja.
So. Ja, aber eben, ich schreibe jetzt nicht Commanders bei dir auf, das glaube
Nein,
ich nicht.
wir bleiben bei den Titans.
So. Oh, nein. Gott sei Dank ist Mike nicht da.
Na.
Matt Rule.
Ja.
Ja, eben, ich
Matt
bremse
Rule.
mich. Ich bremse mich. Es hören Kinder zu.
Ich habe
Nein.
ganz interessant dazu,
Jetzt.
wo ich den Namen gerade lese. Jimmy Garoppolo hat in einem Interview gesagt, dass die Panthers ein ganz, ganz heißer Trading-Spot für ihn waren. Und jetzt ist die Frage, haben die Panthers einen Fehler gemacht? Oder kann sich Jimmy G die Hände reiben und sagen, Gott sei Dank. Gott sei Dank bin ich da nicht gelandet.
Also, Gott sei Dank bin ich da nicht gelandet.
Ja.
Baker Mayfield hat am College bei Oklahoma, hat in der NFL bei den Browns gezeigt, dass er Football spielen kann, dass er ein Leader ist, dass er ein Team führen kann,
Ja,
dass er auch
total.
Klatschspiele, also wirklich enge Spiele gewinnen kann. Unter Matt Rule mit einem Christian McCaffrey, mit einem DJ Moore, mit einem Robbie Anderson, den ich übrigens in meinem Fantasy-Team habe, danke Matt Rule, läuft gar nichts. Gar nichts. Das beschissenste Quarterback-Rating, was du haben kannst. Es funktioniert nulltens, was Matt Rule da auf die Beine stellt. Und ich verstehe es nicht. Also, das könnte dein Sohn, könnte ein Playbook erstellen, wenn du ihm sagst, pass auf, du hast den besten Versatile, also du hast einen Running Back, der ist ein Schweizer Taschenmesser, du hast einen guten Receiver, Robbie Anderson, mit einem großen Radius, der fängt auch Bälle, die hochgeworfen sind, und du hast, also auch sonst hast du wirklich gute Spieler. Zeichne mal was auf. Ich glaube, es wäre produktiver, was dein Sohn macht, als Matt Rule, weil ich verstehe diese Offense nicht. Ich verstehe sie nulltens.
Ja, und was ich vor allen Dingen nicht verstehe, wenn du merkst, meine Offense funktioniert nicht, ne, dann besinn dich doch erstmal auf die Basics, ne? Erster Versuch, lauf den Ball, mach ein paar Yards, spiel erstmal sicher, um Selbstvertrauen zu bekommen. Aber gefühlt sagt Rule, hier Baker, du bekommst den Ball und dann kickst du ihn nach vorne und wir hoffen, dass ihn einer fängt. Also
Ja,
das ist
das bringt einen Punkt. Genau so. Es
ja.
wirkt so nach dem Motto, du, also so wie früher auf dem Schulhof, wirf einfach mal tief, da wird schon einer stehen.
Ja.
Das
Also
Problem ist nur,
da weiß der linke
dass
Receiver
Matt
nicht, wo.
Rule den Receiver nicht sagt, dass sie tief gehen sollen.
Ja.
Es funktioniert nicht. Ich habe hier einen Zettel für Sonntag ja schon vorbereitet. Den muss ich mal kurz rausholen. Das ist der. Hört das mal. Das ist alles. Hier, ich zeige euch das mal. Hört mal. Das ist nur College. Das ist nur
Wow.
College. Denn wir haben ja den sogenannten Red River Showdown. Ein geiles Spiel war das letzte Mal. Overtime, Verlängerung, Overtime, Overtime, Overtime. Und Oklahoma und Texas. Und dazwischen ist irgendwo mein Zettel, den ich ausgedruckt habe. Ah, ich habe ihn! Über die 49ers. Schon Albert Einstein sagte, du musst es nicht wissen, du musst nur wissen, wo es steht. Die 49ers letzte Woche mit einem wirklich guten, und da sind wir wieder bei Matt Rule kann es nicht, aber Kyle Shanahan schon. Mit einem extrem guten Gameplan gegen Jalen Ramsey in der Passverteidigung, Aaron Donald im Pass Rush. Smart. Ganz, ganz smart, was die 49ers da gespielt haben. Und zwar Deebo Samuel. Wenn du merkst, dass vielleicht einer der polarisierendsten, aber wirklich besten Cornerbacks seiner Zeit, Jalen Ramsey, einfach nicht mitgeht, wenn die Seite gewechselt wird, Dann stellst du halt die Buscemi rechts, links, oben, unten auf und schon sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Und die Rams Passverteidigung, 239 Yards zugelassen, einen Touchdown. Bedeutet, das, was die Kollegen in San Francisco sich da über die ganze Woche überlegt haben, das wird echt funktionieren. So, jetzt haben wir eine extrem gute Defense. Einen möchte ich mal hervorheben. Ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnern kannst, Dominik. Toi Palamalu.
Mhm.
Die vielleicht schönsten Haare der NFL.
Ja.
Toi Palamalu hat einfach gesagt, weißt du was, ich klone mal jemanden, so wirkt es zumindest. Ja, ist jetzt ja, mal ernst, ist, ja so. Ist wirklich so. Also immer, wenn ich an Toi Palamalu und seine großartigen Plays denke, dann sehe ich inzwischen Talanoa Hufanga. Talanoa Hufanga war am selben College wie Toi Palamalu. Hufanga hat von Toi Palamalu gelernt. Die haben in der Offseason und in College-Zeiten miteinander gearbeitet. Und der Kollege hat schon zwei Bälle abgefangen. Einziges Problem ist, der spielt jetzt nicht Safety oder der spielt nicht ganz klassisch da hinten nur den Safety, um es ganz deutlich zu sagen. Den findest du wie Palamalu, findest du den als Linebacker aufgestellt. Du findest ihn in Blitzpaketen. Der Typ gefällt mir richtig. Und vor allem 52 Yards Pick 6.
Ja.
Nicht gegen irgendjemanden, sondern gegen Matthew Stafford. Also die 49ers wirken extrem gut dafür, dass sie auch viele Verletzungen haben. Also wer jetzt hier auch noch eine reelle Chance der Panthers sieht, der hat ein oder zwei Whisky sauer am Morgen zu viel gehabt.
Und ich finde, wir müssen an der Stelle tatsächlich auch mal Jimmy loben, ne? Der war abgeschrieben vor der Saison, die wollten den loswerden, es fand sich kein Trade-Partner. Jetzt ist der Starting-Quarterback verletzt, er ist wieder drin. Letzte Woche 239 Yards, ein Touchdown, keine Interception, 18 von 22. Das ist schon, und das gegen die Rams mit den Namen, die du vorhin aufgezählt hast.
Ja.
Das ist ja auch eine Frage, wie nimmt man so eine Situation an, ne? So, und ich finde, offensichtlich scheint es ihm nicht geschadet zu haben, dass da der Druck kam und auch mal der Starting-Spot weg war. Ich habe das Gefühl, der Typ hat ein bisschen was zu beweisen.
Ja.
Er spielt konzentrierter und deswegen.
Es ist jetzt kein 125er Rating, es ist ein solides 100er Rating, aber mehr solide. Brauchst du auch nicht. Ein gutes Pferd springt so hoch, wie es muss.
Wie du sagst, die haben einen Gameplan, Jimmy setzt ihn mit um. Das ist eine gut funktionierende Offense gegen halt die Miezekatzen aus Carolina.
Die Miezekatzen.
Ja, die sind im Moment kein Panther, sondern so ein dicker Perserkater, der sich irgendwo über den Teppich rollt.
Oh, warte, den muss ich aufschreiben. Moment. Oh, wir haben Überschriften.
Ja.
Die Panthers. Der ist gut.
Ich weiß, viele Katzenliebhaber werden mich dafür hassen, aber du kennst ja so Katzen, die du siehst, wo du denkst, boah,
Ja.
Weißt du, wo der so riesige Augen, kurze Nase.
Ich habe sowieso eine Katzenallergie. Also,
ja, ich auch. Alles so ein bisschen verfilzt und dazu noch ein schlechter Charakter.
Die gleich so, weißt du, die so lieb ankommen und sobald du die Hand runterhältst.
Ja, ja, das sind die Carolina Panthers gerade. Wo du einfach denkst, boah, geh weg. Also.
Kommen wir von Mietekatze. Das habe ich immer bei Tweety geliebt. Mietekatze. Zu Tweety und Konsorten. Battle of the Birds, Philadelphia Eagles 4-0 gegen die Arizona Cardinals. Und die Philadelphia Eagles, ich bin ja 72er Baujahr, also als mein Vater noch drüber nachgedacht hat, mit meiner Mutter ein Kind zu zeugen, da begann diese Zeitrechnung für diese Statistik. Denn die Philadelphia Eagles sind das siebte Team seit 1970, die eine Saison 4-0 beginnen mit, Achtung, jeweils 400 plus Yards Offense pro Spiel. Haha, herzlichen Glückwunsch, Arizona. Das wird ein Walk in the Park. Nicht.
Hattest du die Eagles auf der Rechnung vor der Saison? Jetzt mal ehrlich.
Ja.
Okay.
Ich hatte sie als mein Sleeper-Team in der Bildkolumne, weil ich gesagt habe, das, was Jalen Hurts letztes Jahr gemacht hat, war solide und es war rund.
Mhm.
Es war allerdings noch nicht so ausgegoren, dass ich sage, Coach und Quarterback sind auf einem Level. Dann haben mir tatsächlich zwei, drei Spieler gefehlt, nämlich die klassische geh tief, ich werfe dir die Bombe zu.
Mhm.
AJ Brown geholt. Alles richtig gemacht und ich muss ehrlich sagen, die Kombination AJ Brown, Devonta Smith, Dallas Goedert als Tight End und dann Jalen Hurts. Also selbst letzte Woche kein Touchdown geworfen. trotzdem 400 Yards. Denn die laufen und laufen und laufen und die laufen dich in Grund und Boden. Die machen dich müde.
Ich finde, die können das, was die Panthers nicht können. Und zwar sich auch an ein Spiel anpassen, ja, wenn es halt nicht geht.
Ja.
So, und ich finde, Philly macht ja auch als Franchise immer Spaß, ne? Wenn wir an den Super Bowl-Sieg zurückdenken, was das für geile Bilder war. Ich würde die Geschichte einfach gerne erzählen. Auch eine London-Geschichte. Ein Tag, bevor wir dieses Video damals gedreht haben. Nee, war das im Jahr davor? Nee, wir waren nicht beim Eagles-Spiel, ne?
Nee.
Nee, es war dann das Jahr davor. Saß ich im Hotel beim Frühstück. Kommt ein Amerikaner rein, spricht mich an, ob er sich dazusetzen kann. Wirklich Augenringe bis zu den Kniescheiben. Und ich habe das gar nicht realisiert und guck mir den an. Komplett zutätowiert. Links ein Adler auf dem Arm, rechts ein Adler auf dem Arm. Also grünes Shirt und dann frage ich, du kommst doch aus Philadelphia, oder? Ja, ja. Und dann hat er mir die Geschichte erzählt. Der ist aus Philly über Nacht nach London geflogen, um sich das war am Tag des Spiels morgens, um sich das Spiel anzugucken, um direkt nach dem Spiel wieder zurück nach Philadelphia zu fliegen. So ein
Freak. Das ist Fanliebe.
Das ist Fanliebe. So, und ja, Philadelphia ist sportlich für Auswärtsteams immer ein schwieriges Pflaster, nur spielen sie ja in Arizona, aber es ist einfach immer schön, wenn die Philadelphia Eagles Erfolg haben, weil da ganz, ganz viele Leute sich wahnsinnig drüber freuen und wahnsinnig enthusiastisch werden. Und, wie du sagst, man sagt jetzt, ja, Jalen Hurts, geil, ne, genau, alles richtig gemacht mit AJ Brown. Das macht einfach, die machen einfach Spaß. So, das ist ein Spaß-Football-Team, was Erfolg hat.
Und nochmal, also Philadelphia, das ist das Stadion, wo der Weihnachtsmann ausgebuht wurde.
Ja.
Wo, und stellt euch das bitte mal vor, da ist, also das ist jetzt, war auch in den 80ern, ein Kind mit einem Hund und einer Frisbee. Und dieser Hund fängt die Frisbee nicht. Da buhen die dieses arme Kind aus. Die sind echt, die sind hart. Das ist ganz harter Shit. Und das ist Fanliebe pur. Mark Wahlberg hat einen der vielleicht geilsten Filme über die Philadelphia Eagles gemacht. Vince Papale. Ist eine wahre Geschichte. Mhm. Die Eagles beschissen in Football gespielt, falls ihr den Film nicht kennt. Spoiler ich jetzt nicht. Vince Papale war kein Profi. Vince Papale war aber die Motivation und vielleicht der Grund, warum die Eagles danach das Ruder die nächsten Jahre echt rumgerissen haben. Der Film, irgendwie so. Also findet ihr Mark Wahlberg, Eagles, googeln, Film, gucken müssen. So, auf der anderen Seite, die Cardinals. Und die haben was zu feiern. 75 Jahre ist es her, dass die Eagles gegen die Cardinals verloren haben. Nämlich 1947. Das war echt lange her. Also gut, 1947, das Title Game, das NFL Title Game. Und an diesem Tag wurde tatsächlich Violet Bidwell, das ist die Großmutter des aktuellen Besitzers, oder die Mutter? Ich weiß nicht. Also jedenfalls die weibliche Vorfahren der aktuellen Bidwell-Generation, die war tatsächlich der erste weibliche Besitzer eines NFL-Teams zu der damaligen Zeit des ganzen Profisports. So, das wird gefeiert, also die machen da Rambazamba und Halligalli, denn sie spielen zu Hause. Ich glaube aber, dass die Eagles-Defense, die echt übelst drauf ist, also wirklich übelst drauf ist, Reddick zum Beispiel, 3,56, das ist das Team, das, also kurz mal gesagt hat, 10 Sacks schaffen wir nicht ganz, aber wir sind knapp dran an einem Spiel. Die spielen gegen Kyler, ich habe irgendwie momentan noch nicht so den Flow in die Saison gefunden, Murray. Ich glaube, das wird kein schöner Tag für die Cardinals. Glaube ich wirklich nicht.
Nee, glaube ich auch. Also da, ja. Die Cardinals sind, ich finde, die sind so ein Team, die sind nicht Fisch und nicht Fleisch.
Aber es ist dieses Kingsbury-Problem. Also ja. Kingsbury am College war genauso. Immer gut angefangen und dann stark nachgelassen.
Das war ja letztes Jahr schon so, aber jetzt stehen sie ja auch, jetzt haben sie ja noch nicht mal sonderlich gut angefangen. Ich glaube, sie stehen 2-2, oder?
2-2.
Ja, 2-2. So, und wie du sagst, ich finde Kyler Murray, das ist eine sehr provokante These. Ich glaube, das wird kein erfolgreicher NFL-Quarterback. Der hat jetzt viel Geld bekommen, aber der Typ wirkt für mich oft einfach nicht fokussiert genug, ne? Der war sehr fokussiert bei den Vertragsverhandlungen, einen eventuellen Holdout anzukündigen, aber ich frage dich jetzt mal als dich, auch mit Coaching-Erfahrung, trägt der dein Team? Also,
nein.
Genau, das haben wir ja letzte Saison gesehen. Wenn es der Coach nicht macht, wenn du aber einen Quarterback hast, der so ein bisschen Souveränität ausstrahlt, ne? Wie es ein Patrick Mahomes macht.
Josh Allen.
Wie es Josh Allen macht, wie es auch Jalen Hurts jetzt macht, finde ich. Kyler Murray, wenn es da mal zwei Hits gab und ein Pass ist nicht angekommen, dann geht der Kopf runter und dann weißt du schon.
Geil, mit Soundeffekt. Dann geht der Kopf runter.
Ja, ja.
Ich, aber weiß, ich ja, bin komplett ich bei dir. Will, ne? Also ich habe immer wieder die These vertreten, dass Kyler Murray ein NFL-Quarterback ist. Aber er ist kein NFL-Quarterback, der diesen Stellenwert und vor allem dieses Geld verdienen muss. Das ist er nicht. Es ist natürlich eine, ich will nicht sagen Kurzschlussreaktion, aber es war natürlich eine Vermeidung von Stresssituationen, Kyler Murray diesen Vertrag zu geben. Aber nochmal, es ist die Franchise, die Josh Rosen geholt hat.
Ja.
Und komplett die Offense auf ihn zugeschneidert hat, in der ersten Runde All-In gegangen ist. Und dann, und ich glaube wirklich, Josh Rosen hätte eine lange NFL-Karriere gehabt, hätte nicht Familie Bidwell gesagt, achso, wir haben einen neuen Coach und er möchte den nicht, dann holen wir den nächsten. Also so konsequent muss doch erstmal sein. Deswegen finde ich die Cardinals immer sehr, sehr sympathisch. Auch Steve Keim, der General Manager, der hat keine Haare, aber der würde sich die Haare raufen, hätte er noch welche. Denn das Ganze ist das Geld nicht wert, was sie ausgegeben haben. Und ich glaube, dass die Eagles, und das ist ja jetzt, also das ist ja Jimmix Tierwelt, also die Eagles gegen den Cardinal. Der Cardinal ist ein kleiner Vogel, der übrigens erst jetzt, so seit 20, 30 Jahren durch diese globale Veränderung, sich immer weiter auch Richtung Arizona bewegt hat. Der Cardinal ist ein kleiner Singvogel und das andere ist ein Adler mit Krallen. Das ist schon, sagt schon Jimmix, wer gewinnt.
Ja.
Schreiben wir auf, ja? Eagles. Oh, es ist so, wir sind so eintönig. Vielleicht wird es bei der nächsten Partie anders. Die Dallas 3-1 Cooper Rush Cowboys gegen die LA, naja, wir haben noch ein bisschen Super Bowl Hangover, wir kriegen es aber hin, Rams 2-2. Die Rams spielen zu Hause und die Dallas Cowboys kommen jetzt, also mit vielleicht der spannendsten Geschichte, Quarterback Ezekiel Elliott, der wieder funktioniert und, kommen nach LA und wenn eins in L.A. groß ist, dann Unterhaltung. Und ich glaube, dieses Spiel wird extrem unterhaltsam. Ich darf es erstens kommentieren mit Roman Motzkus und Miggy Mike Stiefelhagen als Netman. Das wird schon mal einmal unterhaltsam. Aber das Spiel an sich wird, glaube ich, richtig gut.
Ja, unterstreiche ich. Die Rams haben was zu beweisen nach letzter Woche. Also auch für eine Offense mit Stafford, ne? Mit Kupp, Stafford, Cam Akers, Henderson, Allen Robinson. 9 Punkte gegen San Francisco. Da ist ein bisschen Wut im Bauch, vermute ich stark. Und die Cowboys, ja, die haben gewonnen gegen Washington. Das muss man auch sagen, ist ein Spiel, was sie gewinnen müssen, ne?
Ja. Es war kein guter Football. Es war, und da sind wir wieder bei solider Gameplan. Also, dass ich jemals Mike McCarthy loben werde, hätte ich auch nicht gedacht. Aber ich muss ihn loben, denn du hast das, was du hast, du kannst nicht zaubern. Das ist keine Harry-Potter-Show. Und dafür hat er das richtig geil gemacht bis jetzt.
Ja. Ich freue mich einfach auf das Spiel. Das wird interessant zu sehen, wie gut die Cowboys wirklich sind. Das hatten wir ja letztes Jahr schon öfter, dass man gesagt hat, Dallas, jetzt haben sie endlich einen Lauf. Und dann, ähnlich wie bei den Cardinals, ne, hinten raus dachtest du dann
Überleg mal, jede Saison haben die Dallas Cowboys auch dank ihrem Besitzer Jerry Jones, der Vorschusslorbeeren verteilt hat, immer wieder gesagt, ja, America's Team is back on the block, bla 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 bla. So, es gab Roger Staubach, lange her, auch ein Vollsympath, also wirklich geiler Franchise-Quarterback. Erst seinen Militärdienst gemacht, dann die Dallas Cowboys geführt und zwar zu glorreichen Titeln. Dann Troy Aikman, Emmitt Smith, Michael Irvin. 5 Titel insgesamt, aber der letzte, und das ist für so eine Franchise, die das wertvollste Sportteam der Welt ist, das in Amerika, also wir dürfen ja mal eins, in Amerika ist Football sowieso groß, in Texas gibt es 3 Dinge, die den Texanern am Wochenende wichtig sind.
Mhm.
Barbecue, Kirchgang und Football. Und wenn die Dallas Cowboys spielen, dann ist das nicht die Reihenfolge, die ich gerade gesagt habe, dann fängt vorne Football an. Und der läuft seit 95 echt nicht mehr rund. Tony Romo war da, alles cool, aber auch nicht erfolgreich. Also der große Titel blieb aus. Und jetzt war immer dieses, ja, wir verlängern Dak Prescott und wir verlängern Ezekiel Elliott und wir vergolden denen den Arsch, schubkarrenweise Geld, wir gewinnen. Wieder nicht. So, und Als, und das bringt so diese Frustsituation der Cowboys ein bisschen auf den Punkt. Woche 1 gegen die Buccaneers. Schlag auf die, und das war keine Absicht, das ist, also, ja, natürlich war es Absicht, aber es war keine böswillige Absicht. Schlag auf die Wurfhand während der Wurfbewegung, schwere Handverletzung, Daumen verletzt und Dak Prescott muss in die Katakomben mit seinem Betreuer medizinischer Art und Weise. Und die Dallas Cowboys-Fans werfen mit Bierbechern, buhnen und eskalieren völlig. Da merkst du, wie tief dieser Frust in Dallas sitzt. Die dachten, alles klar, die Messe ist jetzt wieder gelesen, wir sind wieder in der NFC Least, wir sind wieder die Fußmatte der Liga, das wird wieder fürchterlich. Aber einer hatte was dagegen, nämlich, und den, ich finde ihn großartig, ich liebe diesen Mann, Cooper Rush. Mhm.
Letzte Woche stark, ne? 223 Yards, 2 Touchdowns.
Seit 2017 in der Liga. Der flog so unterhalb des Radars, der macht es so wie die launische Diva, wie du sagtest, wie die Titans. Der taucht jetzt erst auf. Und das Geile ist ja, ich erkenne eine gewisse Parallele zu Kurt Warner. Kurt Warner war in der NFL Europe, war dann Packer im Supermarkt, um dann kurz zu sagen, ach so, hier jetzt NFL-Start, mach ich mal. Und hat genau wie Cooper Rush seine ersten Partien gewonnen. Der Rest ist Geschichte, er ist Hall of Famer. Und hat einen Super Bowl gewonnen mit den Rams damals. Jetzt ist die Situation, ich habe Dienstag Radio gehört, und zwar 102.5 oder wie das Ding auch immer heißt. Das ist das Dallas Talk Sports Radio. Ja. Da war Jerry Jones. Und Jerry Jones sagt, ja, also der Deck, der ist wieder fit. Der kann jetzt schon fast wieder einen Ball greifen.
Fast.
Ich weiß nicht, ob Jerry Jones... Das aufgefallen ist, so Ball greifen mit der Wurfhand macht für einen Quarterback sehr viel Sinn. Ich verstehe, dass man sagt, ja und hier und da und mit Dak Prescott. Nein, nicht übereilt. Und da sind wir wieder bei Anfang der Folge. Schütz deinen Spieler, auch vor sich selber. Wenn diese Narbe noch nicht wirklich ausgeheilt ist, wenn es noch nicht so ist, dass der nächste Schlag ihn nicht wieder ins Krankenhaus befördert, dann setz ihn auf die Bank. Es funktioniert doch. Cooper Rush macht doch einen guten Job.
Ja, vor allen Dingen, wenn jetzt Aaron Donald auch noch auf der anderen Seite steht.
Ja, aber ich möchte mal ganz kurz Liebe dalassen für die dicken Jungs.
Ja.
Nur einen Sex, Sex, das war jetzt Sigmund Freud. Scheiße!
Die dicken Jungs haben nur einen Sex.
Haben nur einen Sex.
Das lassen wir mal so stehen.
Die dicken Jungs haben nur einmal Sex. Nein, die dicken Jungs der Dallas Cowboys haben tatsächlich letzte Woche nur einen Sack zugelassen bei 27 Passversuchen. Und das, obwohl sie auch verletzungsgebeutelt sind. Und auf der anderen Seite, wenn wir schon bei Sex sind, dann müssen wir natürlich auch über Sex reden. Die Rams O-Line. Letzte Woche. Matthew Stafford 7-mal in den Rasen eingearbeitet, inklusive 11-mal auf der Flucht. Ist jetzt nicht unbedingt das, was du gegen Top-Pass-Rusher wie DeMarcus Lawrence von den Dallas Cowboys liefern solltest, weil sonst kannst du den Ellbogen von Matthew Stafford gleich vom selben Arzt operieren lassen wie die Hand von Dak Prescott.
Ja. Matthew Stafford ist übrigens ein gutes Thema, ne? Du hast mir so einen schlauen Zettel geschickt, da lucke ich auch gerade drauf. Krass eindimensionale Offense, ne? Auch bei den Rams. 19 Targets auf Cooper Kupp. Und danach kommt Higbee mit 14 und ich glaube, der nächste 6.
Ja, Tunnelblick. Und sowas Tunnelblick. Führt regelmäßig zu Interceptions. Und
ja, und leicht einzustellen für eine gegnerische Defense, ne?
Nein, das ist ja Quatsch. Also, wieso sollte ein Micah Parsons sich einfach mal zurückfallen lassen, wenn er weiß, warte mal, letzte Woche war dieser große Kerl hier, der immer aus der Line rauskommt, der Tight End, war ein großer Faktor. Ich mach den mal zu. Das wäre ja Quatsch. Also es wäre ja auch irgendwie unfair.
Das wäre sehr unfair, aber es wird trotzdem passieren. Also.
Und so ein Trevon Diggs, jetzt auch unbedingt nicht ein Nasebohrer in seiner Zunft, vielleicht einer der Top-Cornerbacks, ja, ab und an verliert er, aber das ist halt die klassische Position des Cornerbacks. Du kannst ja nicht immer gewinnen, auch wenn Jalen Ramsey denkt, dass man immer gewinnen kann. Nein, kann man nicht. Ich glaube, es wird für die Rams eine echt widerlich harte Nuss.
Auf wen tippst du, frage ich ihn.
How about them Cowboys?
Nee. Wir haben sie jetzt viel gelobt, aber es sind am Ende immer noch die Dallas Cowboys und sie werden sich schon wieder selber am Bein stellen, deswegen...
Oh, er geht mit den Rams. Er geht mit den Rams.
Knapper Sieg für die Rams.
Ihr seid hier live dabei. Oh, großartig. So, die zwei letzten Partien, von denen ich... eine geil finde und die andere okay. Fangen wir mit der Partie okay an. Die Cincinnati Bengals 2-2 gegen die Baltimore Ravens 2-2. Mm. Joe Burrow und Konsorten reißen das Ruder gerade rum. Beginn der Saison war eher so. So. Aber auf der anderen Seite haben wir, wie soll ich es am nettesten formulieren? Ein Team, was sich teilweise selbst schlägt, die mit Lamar Jackson einen extrem, extrem geilen Quarterback haben, die mit J.K. Dobbins ein funktionierendes Laufspiel haben und die inzwischen einen so schief hängenden Haussegen haben, dass Marcus Peters schon auf Coach Harbaugh losgegangen ist nach der Niederlage gegen die Bills. Also da hängt der Haussegen schief. Und wir springen zurück zu Dominik Kaisers Aussage, Tom Brady wird alles geben, der wird mit Wut im Bauch spielen. Ein Lamar Jackson mit Wut im Bauch möchte ich als, egal wie gut ich auf der anderen Seite von Bell, Jesse Bates und so weiter und so fort, als Safety da auf mich zukommen sehe, möchte ich nicht erleben. Ja. Möchte ich nicht.
Weißt du, wie lange, ich muss die Frage überlegt formulieren. Weißt du, wie viele Sekunden die Baltimore Ravens bisher in Rückstand waren?
14,
korrekt. Ach, du hast 14. Es auch gelesen. Verdammte Axt, richtig? Ja, 14 Sekunden.
Und trotzdem stehst du 2-2.
2-2. Das wird sie extrem frustrieren. Also das frustriert sie extrem. Und es wird genau das passieren, was du gerade sagtest. Ne? Die wollen mit aller
Macht den Ravens. Nochmal.
Zu Hause ein Spiel über die Runde bringen. Ne? Und Lamar Jackson ist einfach. Ich habe eher ein bisschen die Sorge bei ihm, wenn er zu wütend ist und mit zu viel Wut im Bauch ist, dass er dann überdreht, ne?
Ja, aber ich glaube nicht, dass ihm das passiert. Das glaube ich tatsächlich nicht, weil das hätte ich vor zwei Jahren gedacht, da hast du völlig recht, aber inzwischen geht er gut durch seine Progressions, 1, 2, 3, Anspielstation, alles klar, keine frei, dann gehe ich selbst. Oh, 1, 2, 3, keiner frei, dann gehe ich selbst.
Schön.
Ja, muss ich auch aufschreiben. Ich glaube, die Gefahr ist nicht da. Aber ich glaube, die Gefahr ist da, dass gewisse Jungs in der Defense das kompensieren wollen. Denn, du hast es gerade gesagt, 14 Sekunden. Das steht, glaube ich, in jedem Defense-Meeting riesengroß an mit einem Beamer an die Wand geworfen. Die haben ja eigentlich alles. Also egal, ob jetzt OW, also ich meine OW, wenn du schon Linebacker heißt OW, dann musst du auch abliefern. Also OW, Calais Campbell. Calais Campbell, Leader von den Cardinals, also das ist ein Typ Dreh- und Angelpunkt, dem musst du jetzt folgen und der wird seine Defense einordnen. Ich glaube, das wird nicht schön, das Spiel, glaube ich wirklich nicht. Ich glaube, es wird so ein 3-Punkte-Differenzspiel, aber ich glaube, die Ravens gewinnen.
Ja, würde ich mitgehen.
So, kommen wir zur letzten Partie.
Mm.
Da habe ich Bock drauf.
Oh ja.
Da habe ich richtig Bock drauf. Brechen wir mal eine Sache runter. Derek Carr ist Derek Carr. So. Car Insurance, ganz wichtiges Thema. Funktioniert. Die O-Line funktioniert teilweise gut, teilweise denke ich mir, was machen die da?
Mhm.
Wenn sie gut funktionieren, dann hatten Josh Jacobs richtig, richtig gute Spiele. 175 Scrimmage Yards letzte Woche. 175? Der ist eigentlich nur Running Back. Der fängt aber auch die Bälle, der macht eigentlich alles. So. Und Josh McDaniels sagt sich, okay, also ich wollte ja eigentlich Copy-Paste Patriots Offense spielen, funktioniert nicht, muss ich ein bisschen umbauen. Und seitdem tatsächlich gewinnen die Raiders. Ihr erster Sieg und ihr erster Sieg war ein extrem wichtiger gegen Denver. Und ein Sieg, der nicht, Dominik, nur der Offense geschuldet war, sondern tatsächlich auch der Defense der Raiders.
Korrekt. Aber, trotzdem das Aber.
Immer das kaisersche Aber.
Ja, weil jetzt kommen die Chiefs. Die haben sich einen Ausrutscher erlaubt. Aber jetzt bin ich ein bisschen blank. Ich glaube, Defense, die beste Laufverteidigung der Liga.
Ja.
Beste Laufverteidigung der Liga. Beim Pass auch in den Top 3. So gerne ich das den Raiders gönnen würde, ne? Ich würde diesen Sieg gegen Denver, die wir vorhin zu Recht auseinandergenommen haben,
nicht zu hoch bewerten.
Nicht zu hoch hängen, ne?
Ja.
Weil jetzt, das könnte, die Euphorie könnte spätestens Montagnacht ganz, ganz schnell wieder dahin sein. Wenn Patrick Mahomes einen guten Tag hat. Also,
ja.
Ich finde, die Chiefs bis auf das eine Spiel, was sie verloren haben, merkst du einfach, die wollen ihren zweiten Ring. So mit aller Macht.
Und ich würde sogar noch einen Weg weitergehen. Ich würde sagen, dass Andy Reid einen Weg gefunden hat, der jetzt funktioniert. Und zwar die Post-Tyreek Hill'sche Offense.
Ja.
Denn ich weiß nicht, also selbst mir als Repräsentant, Deutsch-Fan, Eins-Macher, whatever, also hier so klassisch, ne, das, was die Chiefs mir da alles zugetragen haben, gab es so zwei Namen, die hätte ich, wenn mir einer vor Woche 1 gesagt hätte, wirst du irgendwann im Podcast über Jody Fotzen reden? Dann hätte ich gesagt, nein, über Fotzen rede ich im Podcast nicht. Aber tatsächlich, Jody Fotzen ist ein großartiger Tight End, genauso wie Noah Gray. Und wir reden immer von Travis Kelce. Und jetzt überlegen wir mal, wir haben Gray, Fortson und Kelce sind drei Tight Ends, die in dieses Spiel eingebunden werden. Genauso wie Juju Smith-Schuster, Marquez Valdes-Scantling, dazu noch Pacheco, der einfach mal für 63 Yards gelaufen ist, und das sehr, sehr beeindruckend. Also diese Offense ist neu aufgestellt, weg von einem tiefgehenden Playmaker hin zu jeder kann's. Und das finde ich sehr, sehr beeindruckend.
Ja, das, die sind quasi nicht zu verteidigen. Ne? Alleine die drei Tight Ends, also ich, wie du sagst, ich habe das auch noch nicht so gesehen, dass drei Tight Ends in ein Spiel eingebunden werden. Klar, die stehen nicht immer zusammen auf dem Feld, aber das ist einfach, also wie willst du dich denn als Defense darauf auf was einstellen, was es vorher nicht gab, ne?
Ja.
Und das ist einfach Andy Reid Mastermind.
Und springen wir zurück auf die Niederlage der Chiefs. Chris Jones pöbelt dadurch so. Also sie haben sich mehr oder minder selber geschlagen. Und ich habe dann gesagt, ab jetzt wird jeder Spieler, da brauchst du auch als Andy Reid nicht zu sagen, ey, seid ihr nicht ganz dicht, was macht ihr? Sondern der muss einfach nur die Szene zeigen und sagen, merkt selber, ne? Ihr hättet gewinnen können, ihr müsst gewinnen. Und dann kommen diese Fehler nicht. Und seitdem hast du auch irgendwie beim Mahomes gesehen, das, was du über Brady geschrieben hast, diese Wut im Bauch. Der hat gezaubert, überleg mal, läuft von der Goal-Line fast bis zur 10-Yard-Linie zurück, läuft dann wieder nach vorne und alle stürzen auf ihn zu. Und dann sagt er, Kuckuck, und jetzt werfe ich auf meinen meinen Running Back. Pupp, Pass. Geiler Football. Und ich glaube, für die Raiders kommen die Chiefs genau zur falschen Zeit.
Ja. Las Vegas bräuchte eigentlich noch so ein Team à la Denver.
So Texans,
Carolina, sowas, ne?
Aber das ist ja das Harte. Also für die Raiders wird es auch in den nächsten Wochen nicht leichter. Deswegen, ich bin ja so ein Just-Win-Baby-Fan. Ich mag ja diese ganze Philosophie, die ganze Historie. Ich finde es schade. Ich finde es schade, weil der Kater wird wehtun im Kopf. Weil die kommen jetzt mit ganz, ganz viel Rückenwind. Und Arrowhead haben die ganz viele. Ich habe ich letztens, egal ob es Sterling Sharp war, Und also ganz viele ehemalige NFL-Spieler wurden in einem Interview gefragt, welches war das most intimidating, also das beängstigendste Stadion. Arrowhead steht da mit Abstand ganz weit oben. Und es ist Monday Night Football.
Ja.
Chiefs. Ich schreibe Chiefs auf. Ich hab's. Chiefs.
So gern ich es den Raiders auch gönnen würde, es sind die Chiefs.
Es sind die Chiefs und die Chiefs machen Chiefs-Sachen. Deswegen, das wird auf jeden Fall ein ganz rundes Ding. Ich fand auch die Folge mit dir, übrigens, wir sind jetzt am Ende. Ein sehr rundes Ding. Man muss ja mal sagen, ne, der Dominik Kaiser, denken Sie mal, der kann nur Webshow, der kann nur Bauer sucht Frau und solche Sachen. Nee, der kann Football, habt ihr mitgekriegt. Ne? Zahlen, Zahlen, Zahlen und Fakten, Fakten, Fakten. Das ist wie beim Fokus. Ne?
Ja.
Fakten, Fakten, Fakten und an den Hörer denken. Das war die Vorgabe von dem jungen Mann heute und das hat er sehr, sehr gut gemacht. Ich würde.
Natürlich sicher, Digga.
So, das passt.
Den Song hat meine Mutter gehasst früher. Weil ich den so mit 11, 12 hoch und runter gehört habe in meinem Jugendzimmer.
Okay, und weißt du, wer die Tänzerin war, die da oben vor der Box getanzt hat?
Ich vermute deine Freundin, wenn du so fragst.
Damit. Nein, meine nicht. Das war Editas Estefania übrigens, wollte ich nochmal
so erzählen.
Ja, ernsthaft, guck nochmal genau hin.
Ja, man sieht ja nicht das Gesicht in dem
Doch, Bild. Doch, du erkennst es.
Für alle älteren Zuhörer, die das Video von Das Bo kennen, es gab auch einen Grund, warum man als Hormoneinschuss pubertierender Jugendlicher dieses Video oft gesehen hat.
Ich werde es Estefania ausrichten. Das wird super. So, jetzt übrigens verheiratet mit dem Chef sozusagen, der die Sendung herstellt von Markus Lanz. So.
Ach.
Ja, so klein ist die Welt. So, und ganz süß. Ich war letztens bei denen zu Besuch und toll, also wirklich toll. Ganz tolle Frau. Ich mag die total gerne. So, damit sind wir jetzt durch. Und das bedeutet, wir haben alle Spiele getippt. Wir haben alles fertig. Und am Wochenende übrigens, sagte ich schon, ich mache College und ich mache Spiel 2. Und das bedeutet, ich habe mit Albanien kommuniziert. Ich weiß nicht, ob du es letzte Woche mitgekriegt hast. Ich bin groß in Albanien.
Also, ja, das wundert mich nicht.
Jetzt nicht groß, so hier, ne, großer Star, sondern ich bin groß in Albanien an der Wand. Es gibt nämlich tatsächlich die Duff Sportsbar. Und die überträgt unsere ProSieben Max und ProSieben Spiele auf einer riesengroßen Häuserfront. Also ein geiles Bild. Und ich habe die gebeten, wenn ich da mit Roman sitze, ob sie mir davon ein Foto schicken können, weil das möchte ich gerne, das hätte ich gerne gerahmt. In Tirana in Albanien sind wir in 15 Meter breit und 7 Meter hoch.
Das ist groß.
Das ist sehr, sehr groß. Und damit sind wir jetzt raus. Arbeitest du dieses Wochenende? Sehe ich dich im Studio?
Ja, du kannst mich, also wenn du Lust hast, ich sitze drüben am Rande E-Büro, bin auch abends da ab 17 Uhr am Sonntag. Gucke, dass Mike alles auf der Seite vorfindet und
ich habe den so zugebombt.
Versuche die Fäden in der Hand zu halten und bei mir dürft ihr euch beschweren, wenn der Livestream nicht funktioniert.
Sag immer das doch.
Erster, hier schon mal ein Tipp, ne, an alle, einfach mal Seite refreshen, hilft oft.
Hatte ich aber auch letztens. Also da habe ich mehrfach refreshed und dann hat es erst funktioniert. Ich wollte im Hotel, wollte ich das Parallelspiel gucken, war doof. Hat nicht funktioniert.
Ja. Da hatte ich frei. Nein.
Da hatte ich frei, ist geil, da hatte ich frei. Ja.
Nein, da auch mal, ne? Wir haben da immer ein offenes Ohr. Seht es uns auch nur aber nach. Dafür ist ja so ein Podcast mal schön. Man kann nicht alles sofort immer machen, aber wir kriegen das mit, wenn ihr euch beklagt, und wir sind da dran und arbeiten dran und versuchen immer schnell eine Lösung zu finden. Aber ja, wenn du Bock hast, ich bin da. Komm noch vorbei oder. Du machst das späte Spiel, ne?
Ich mach Hardcore. Ich mach Samstag College und dann erst das späte Spiel. Ich werde.
Ja, dann lass uns doch, das können wir uns jetzt einfach mal absprechen.
Ja.
Dann komme ich wieder vor meiner Schicht am Hotel vorbei und wir trinken noch ein Käffchen.
Oh, das ist gut. So, haben wir das schon mal geklärt, habe ich schon etwas Zeit in Unterföhringen totgeschlagen, denn Dead in Unterföhringen ist die Überschrift, da ist nichts, da ist Totentanz. Also, wenn du da einen erschlägst, der wird erst nach Tagen gefunden, du kannst mitten auf die Straße legen. So, damit sind wir hier jetzt fertig, fast 2 Stunden, ich bedanke mich, dass du dir die Zeit genommen hast und wenn ihr Kollege Dominik Kaiser jetzt so als neuen Zahlengott ran.de-Gesicht findet, dann wäre der Zeitpunkt gekommen, einfach zu sagen, ihr müsstet mal bei Instagram vorbeigucken. Da gibt es den sogenannten Dokai1612. Das ist ein Instagram-Account. Habe ich jetzt einfach mal gemacht. War nicht abgesprochen.
Ja.
Da, einfach. Lasst ihm Liebe da. Schreibt ihm. So, damit sind wir raus. Ich drücke hier auf Play und das heißt, jetzt ist die Folge offiziell um. Wir hören uns am Montag wieder. Dann ist Miggy die Mike hoffentlich wieder da. Obwohl, das weiß man nicht. Also vielleicht ist er dann auch wieder irgendwo anders. Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, nächste Woche geht's weiter. Und Tour, wie gesagt, wir sind das südlichste ist Stuttgart. München ist in Planung. Dann seht ihr natürlich Herrn Kaiser auch nochmal live. Das wird großartig. Und jetzt drücke ich hier auf Play. Möchtest du noch die letzten Worte haben? Das gebührt dir heute.
Ich möchte mich einfach mal bedanken. Das war sehr schön, dass du mich eingeladen hast. Danke, dass ich dabei sein durfte. Und viel Spaß damit. Also müsst ihr jetzt einfach...
Es ist soweit.
Die Pille für den Mann.
Die Pille für den Mann.
Carsten Sprengemann.
Mike Stiefelhagen. Ist in der Haus. Der Haus. Ja.
Wir sind jetzt raus. Tschüss.